auf meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau, wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, wie ihr hört, ich kann sprechen, ja, deswegen bin ich dabei. Schön, oder? An meiner Seite ist immer mein Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und unser Experte von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, der Chefredakteur Christian Immervoll. Hallo Christian.
Servus.
Wir beginnen natürlich wie immer mit iTunes-Rezensionen, wenn wir sie denn haben. Und wir müssen uns bei euch bedanken, denn wir sind mittlerweile bei 226 Sternen-Rezensionen angekommen und bei 114 Schreibrezensionen. Vielen lieben Dank an alle, denn ihr habt es geschafft, dass wir wieder auf 5,0 Sterne gekommen sind bei iTunes. Wir waren ja zwischenzeitlich bei 4,5, warum auch immer. Aber ihr habt es geschafft und zu anderem auch Deep Blue. Er schreibt oder sie schreibt, ein großartiger Podcast für jeden Formel-1-Fan mit sehr sympathischen und kompetenten Kommentatoren. Ihr liefert ganz tolle Hintergrundinformationen zur Formel 1 und die Rennanalysen runden das Formel-1-Wochenende super ab. Rund um die Formel 1 ist ja in diesem Jahr viel für die Fans passiert, siehe F1-TV und eure Podcasts sind eine tolle Ergänzung zu beispielsweise den Hochglanzformaten wie Beyond the Grid, die Liberty Media liefert. Man fühlt sich ehrlich gesagt seit Jahrzehnten das erste Mal rundum gut über die Formel 1 informiert und ihr tragt viel dazu bei, dass das ganze Business für den normalen Fan etwas nahbarer wird. Weiter so. Und Präsident 91 schreibt ebenfalls mit 5 Sternen, sogar 5 Sterne plus würde er geben. Ein Jahr verfolge ich nun euren Podcast und bin weiter begeistert. Die Soundqualität hat sich extrem verbessert. Die Werbung, über die sich hier manche beschweren, sind wahrscheinlich genau diejenigen, die sich bei RTL 30 Minuten Werbung bei 1,5 Stunden Rennen geben. Da ihr immer auf der Suche nach Gästen seid, dachte ich mir, vielleicht wäre auch mal Paul Ripke was. Er hat ja ebenfalls Erfahrung, was Podcasts betrifft. Und es wäre auf jeden Fall mal interessant, wie er so ein Formel-1-Wochenende hinter den Kulissen erlebt. Liebe Grüße an euch alle aus Baden-Baden. Lieber Paul, ich habe dir mal vor Monaten eine Mail geschrieben. Schau mal im Spam-Ordner nach.
Ja.
Und PEF nehmen wir auch noch rein. Sehr, sehr unterhaltsame Sendung. Honestly brought to you by Bose Noise Cancelling Headphones. Ja, das wird der Gag bleiben. Vielen Dank an alle, die in der Telegram-Gruppe at Starting Grid, wenn ihr dazukommen wollt. Bald sind wir bei 100 Mitgliedern und es macht Spaß in dieser Telegram-Gruppe. Oder in unsere Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe zu kommen. Da sind wir mittlerweile 600 plus Mitgliedern. Also, wir können hier alle gemeinsam über die Formel 1 quatschen. Vielen Dank an alle, die mir Genesungswünsche geschickt haben für die Weisheitszähne. Es hat alles gut funktioniert. Ja, ich muss keine flüssige Nahrung mehr essen und wir können über die Formel 1 sprechen, aber bevor wir über dieses Saisonfinale in Abu Dhabi sprechen, es geht ja um nichts mehr außer am Abschied nehmen, müssen wir natürlich auch hier in
singt Xavier Naidoo? Muss ich ganz kurz fragen.
Tritt Xavier Naidoo auf? Ich bezweifle es stark, aber man weiß nie. Liberty zieht immer die größten Kanonen aus dem Hut sozusagen. Werfen wir einen Blick auf die Formel 3, die hatte in Macau ihr Weltfinale, also die Formel 1 Europameisterschaft, ihr Weltfinale in China, in Macau, einer sagenwobenen Strecke, muss man ja fast sagen, und einer Strecke, auf der schon viele heftige Unfälle passiert sind und diesmal hat es eine Deutsche erwischt, Sophia Flörsch, viele kennen sie vielleicht, über diverse Social Media Kanäle wurde sie ja eine ganze Zeit lang auch ordentlich gehypt, ebenfalls natürlich auch von Mercedes oder auch von Nico Rosberg, Georg Nolte, die hat es wirklich heftig erwischt. Beim Start des Rennens ist sie einem Kontrahenten hinten aufgefahren. Es war wohl so, dass der ein gelbes Signallicht gesehen hat und dann abgebremst ist. Sie war natürlich voll im Windschatten. Dann hat es ihr das linke Vorderrad weggerissen und dann ja, ging es los. Und mit, ich glaube, über 270 km/h rutschte sie rückwärts der Mauer entgegen, sozusagen der ersten Kurve entgegen und ging dann noch über den Curb. Ging dann noch über einen Kontrahenten drüber und landete dann im Fangzaun und wenig später auf dem Boden. Sie musste 11 Stunden operiert werden, hat einen gebrochenen Halswirbel gehabt. Wir wünschen ihr natürlich gute Besserung. Christian, das war natürlich ein Schock für alle, aber ich glaube, wir können tatsächlich sagen, mit diesem Wirbelbruch ist sie noch richtig gut weggekommen.
Ja, also wir haben ja vorher besprochen, dass wir heute über diesen Unfall auch sprechen werden. Deswegen habe ich mir gerade nochmal die ganzen Videos, es gab ja ganz viele, da gibt es ja auch ein bisschen widersprüchliche, also im internationalen TV-Signal war der Unfall ja nicht zu sehen, beziehungsweise nur sehr, sehr kurz und mit sehr wenig Informationen, aber dann natürlich kam über Social Media von Fans, die das aufgezeichnet haben, direkt die Flut an Bildern und die sind schon echt schockierend. Also da muss man wirklich sagen, dass das gut gegangen ist, soweit wir das Stand heute beurteilen können, weil auch die zwei Fotografen und der Sportwart, die da ja in Mitleidenschaft gezogen wurden, auch denen geht es den Umständen entsprechend relativ gut. Ein Wunder. Also es gibt eine Kameraperspektive, die von der Tribüne, die da an der Lisboa-Kurve steht, und wie die da reinschnalzt, mit welcher Geschwindigkeit in Echtzeit, da muss man wirklich sagen, da waren alle Schutzengel am Werk. Auch vor allem, ich meine, dass die Sophia Flörsch selbst das überlebt hat, ist mit Sicherheit einfach den Autos geschuldet, die einfach immer sicherer werden, auch bis runter in die Nachwuchsformeln. Aber dass auch niemand, der da gestanden ist, irgendwo ganz blöd getroffen wurde, da kann man wirklich nur 10 Kreuze machen. Glück gehabt, wie es ausgegangen ist, was glaube ich ganz wichtig ist, vielleicht hört uns Sophia Flörsch auch zu, ich weiß es nicht, was ganz wichtig ist, ist, dass wir glaube ich gute Genesungswünsche senden, weil auch wenn es jetzt erstmal heißt, dass da bei den akutesten Dingen Entwarnung ist, ist natürlich, wenn du gerade eine 11-Stunden-OP hinter dir hast, mit Sicherheit kein Zuckerschlecken, also da sendet man mit Sicherheit auch im Namen von euch und auch unserer Hörer, nehme ich an, die besten Genesungswünsche.
Definitiv, definitiv. Wirft natürlich die Frage auf, Ole, die auch Jens Pauli stellt. Darf man die Frage stellen, ob Macau speziell mit Single-Seater-Autos noch zeitgemäß ist? Wie ist unsere Meinung dazu? Und ich glaube, da muss man natürlich auch ein bisschen vorwegschicken, dass das, glaube ich, so wie das passiert ist, ein Stück weit zum Motorsport dazugehört. Also es gab wirklich jede Menge Pech bei diesem Unfall und halt auch jede Menge Glück, denn ich glaube tatsächlich, dass es ein Riesenglück für sie war, dass sie erstmal durch diesen Fangzaun gegangen ist und dann noch quasi auf diesen Fotografenturm draufgeflogen ist. Das Heftige eigentlich für sie, glaube ich, war tatsächlich der Aufprall auf dem Boden, wo quasi die ganze Energie, die sich da abgetragen hat, nochmal runtergedrückt hat und es dann wahrscheinlich zum Wirbelbruch kam. Und sie hatte natürlich auch das Glück, dass es gab eine Strebe und da ist der Kopf wahrscheinlich nicht ganz genau drauf geknallt. Und also sie hat wirklich viel Glück im Unglück gehabt, aber Macau, ich habe es gerade gesagt, eine Strecke, auf der schon viele Unfälle passiert sind, wo ja auch oft eigentlich hinterfragt wird, ist diese Strecke noch zeitgemäß und es wird trotzdem dort gefahren. Es ist eine sehr enge Strecke, eine sehr diffizile Strecke für die Fahrer, eine sehr anstrengende Strecke für die Fahrer. Und ich glaube tatsächlich jetzt natürlich für uns, wäre es vielleicht keine Deutsche gewesen, wäre es vielleicht keine Frau gewesen, wäre es natürlich, glaube ich, ganz anders aufgenommen worden auch und wir würden jetzt nicht so darüber sprechen, aber wie ist denn deine Meinung dazu, Ole, ob Macau für Single-Seater-Rennen noch zeitgemäß ist?
Wenn man fragt, ob Macau noch zeitgemäß ist, muss man eigentlich auch fragen, ob Monaco noch zeitgemäß ist für Single-Seater. Das war, glaube ich, kein Macau-Problem. Das war ja vor allem der Sausage Curb, der da lag. Und es war ja, das war halt einfach eine Verkettung unglücklicher Zustände. Ja. Und sonst sieht man in der Formel 3 da eigentlich auch keine großen Crashes, muss man ganz ehrlich sagen. Die Strecke ist halt sehr anspruchsvoll und sehr unterschiedlich. Was man halt oft sieht, sind so Verkeilungen und Staus, vor allem natürlich bei den Tourenwagen und GTs. Aber für Single-Seater, ist es noch am angenehmsten. Klar, der Unfall war heftig und sowas. Der sah aber wahrscheinlich heftiger aus, als er war tatsächlich, weil der Fangzahn natürlich sein Bestes getan hat und ja alle auch glimpflich davongekommen ist. Also, was man natürlich sagen kann, ist, dass Macau bzw. die Verantwortlichen da natürlich dementsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Auch, dass dieser Fotografenstand da mit einer Leitplanke umzingelt war, sage ich mal. Das hat man sich ja alles im Vorfeld überlegt und von daher ist ja dementsprechend das gut ausgegangen. Es ist ja nur ein Wirbelbruch und das ist zwar natürlich blöd, ne? Und 11-Stunden-OP ist auch nicht geil, aber es ist letztendlich die gleiche Verletzung, die auch damals Ralf Schumacher hatte. Und ich glaube auch Pascal Wehrlein. Von daher, und Pascal Wehrlein hat sich das beim Race of Champions zugezogen. Und das muss man halt auch erstmal schaffen. Und von daher glaube ich, dass das schon für Single-Seater doch noch geeignet ist. Für Motorräder sollte man das mal hinterfragen, weil es gab auch dieses Jahr wieder einen schweren Unfall, wo zum Glück nichts passiert ist, aber sonst stirbt da ja eigentlich regelmäßig einer. Also ich weiß nicht, ich kenne die Statistiken der letzten Jahre nicht, aber es kommt schon öfter mal vor. Bei den Tourenwagen übrigens auch und bei den Single-Seatern nie. Also würde ich sagen, dass es für Single-Seater noch geeignet ist, für Motorräder und vielleicht für GTs und so, vielleicht da nicht mehr. Ja, ist so ein bisschen wie die Isle of Man, wo ja auch jedes Jahr einer stirbt. Ich glaube, seit 2007 ist da jedes Jahr ein Fahrer gestorben. Klingt jetzt ein bisschen sarkastisch, ist aber einfach so. Und ich finde es aber auch gut, dass wir solche Sachen noch im Kalender haben. Und ich weiß nicht, ob man jetzt nach jedem Unfall, der passiert, egal auf welcher Strecke, fragen muss, ob die Strecke noch zeitgemäß ist. Also Unfälle passieren halt. Ja, ist immer die Frage, wie sie ausgehen. Da könnte man natürlich auch fragen, ist du Suzuka noch zeitgemäß für die Formel 1, weil Gilles Bianchi ja verunglückt ist. Und von daher, ja, man, wenn man sich das Racing anguckt, dahingehend wäre die Frage vielleicht die Antwort darauf eine andere, weil das ist natürlich eigentlich kannst du da nur im ersten Streckenabschnitt überholen und sonst fährt man halt hintereinander her. Aber ich finde, es gehört irgendwie dazu und ich finde es auch wichtig, dass wir auch solche Strecken haben und halt nicht nur Indien und sowas. Oder China, wo ja am Wochenende die WEC war.
Christian, aus Sicht der Medien, so ein Unfall. Ich habe das mal so ein bisschen beobachtet und ich finde, das ist auch ein Thema, über das wir mal sprechen sollten. Und das wurde auch in der Telegram-Gruppe tatsächlich ein Stück weit angesprochen. Ich habe es dann auch gerade ja auch relativ deutlich gesagt. Gerade so, wenn man sich den Boulevard anschaut, so ein Unfall, wenn man den jetzt mal mit Robert Wickens vergleicht, in der Art und Weise, wie der Boulevard darauf eingegangen ist, nämlich eigentlich kaum. Also ich erinnere mich nicht, dass die Bild-Zeitung da riesig was drüber gemacht hat. Und bei Sophia Flörsch, das ist eine Deutsche, klar, da ist irgendwie gesteigertes Interesse. Und dann wird es auch ganz anders wahrgenommen. Und dann sieht man ja auch in den Kommentaren dann immer die ganzen, sagen wir mal so, nicht so klugen Menschen, die sich dazu äußern müssen und den Motorsport verteufeln und wie kann man junge Mädchen in den Motorsport schicken und so weiter und so fort. Welche Verantwortung haben in so einem Fall die Medien, der ja auch deine Portale angehören, da eine Berichterstattung zu gestalten, die allem ein bisschen entgegenkommt? Weil tatsächlich geht es ja trotzdem irgendwie darum, auch Klicks zu generieren, ne?
Ja, wobei ich kann dir versichern, dass man bei so einem Unfall nicht in der Redaktion sitzt und sich überlegt, wie man jetzt, also ich kann da nur für meine Redaktion sprechen, ja, und sich nicht überlegt, wie man da jetzt die Klicks maximieren kann bei so einer Geschichte, sondern es gibt bei uns intern sogar einen Leitfaden für die Redakteure, wenn auch mal die Chefredaktion nicht da ist, wie mit solchen kritischen Situationen, wo potenziell auch Leben bedroht sind, umzugehen ist. Weil zum Beispiel gibt es ja auch die Situation, dass du mit irgendwelchen Spekulationen über lebensbedrohliche Verletzungen oder ähnliches, dass man auch dran denken muss, dass die Familie vielleicht gar nicht informiert ist darüber noch und die das irgendwo aus den Medien erfährt. Das sind so Gedanken, die man sich da als Medienschaffender natürlich machen muss. Gegen eine Berichterstattung prinzipiell, ich meine, das ist ein Autorennen, wo es einen Unfall gab, ist meiner Meinung nach überhaupt nichts einzuwenden. Selbst für den Boulevard, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe die Boulevardberichterstattung der letzten Tage zu diesem Unfall nicht aktiv verfolgt, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, einfach aus Erfahrung, wie die ausgesehen hat. Aber auch da muss man sagen, ich würde sogar die Kollegen von Bild und Co. in Schutz nehmen, weil letztendlich, warum wurde vielleicht der Robert Wickens Unfall weniger berichtet oder gar nicht berichtet, weiß ich auch nicht mehr in meiner Erinnerung, um ehrlich zu sein, im Vergleich zu Sophia Flörsch. Ja, weil das Interesse der Kunden da ist. Mhm. Also es ist immer ein bisschen leicht, sich auszureden auf die Bild, die böse Bild, würden denn die Leute, die Konsumenten das nicht lesen, würden die das auch nicht machen. Das ist auch so ähnlich beim ganzen Klimawandel und bei allen Themen, die die Gesellschaft so bedrohen. Würden die Leute ihr Einkaufsverhalten ändern, wird es viele Probleme nicht geben. Ich finde, da ist es auch immer ein bisschen leicht, alles auf die Politik zu schieben. Und ganz ähnlich ist es hier beim Medienverhalten. Was uns angeht, glaube ich, vielleicht sind da Menschen anderer Meinung, aber ich meine, dass meine Kollegen, die das in meiner Abwesenheit gemanagt haben, sehr sachlich gemacht haben. Natürlich muss man irgendwo über so einen Unfall dann auch mit Bebilderungen und so weiter machen. Das geht halt fast nicht anders, weil sonst kannst du das nicht vorstellen, was denn da passiert ist. Was wir aber zum Beispiel auch sehr klar für uns festgelegt haben, wirklich detailgetreue Unfallfotos und so weiter veröffentlichen wir zum Beispiel nur dann, wenn wir wissen, dass dabei niemand ums Leben gekommen ist oder sich wirklich irgendwie bedenkenswerterweise schwerer verletzt hat. Aber da gibt es mit Sicherheit in unterschiedlichen Redaktionen unterschiedliche Umgänge damit. Und wie gesagt, beim Thema Boulevard würde ich ein bisschen auch den Leser in die Verantwortung nehmen und nicht nur immer alles auf die böse Bild schieben.
Okay. Ja, ich fand das wichtig, das trotzdem auch anzusprechen. Also ich glaube, das ist auch vielleicht für den anderen von euch interessant, auch zu wissen. Vielleicht können wir darüber auch mal eine Ausgabe machen. Wie arbeitet eigentlich die Redaktion von Christian Nimmervoll? Ich glaube, das ist vielleicht für den einen oder anderen...
Gar nicht.
vielleicht ganz interessant. Also wenn ihr das hören wollt, dann gerne mal in die Kommentare...
Das ist auch, finde ich, ein absolut spannendes Thema und auch Feedback von den Menschen ist da immer wichtig und interessant. Also wir machen uns zum Beispiel bis hin zu, für Todesfälle haben wir jetzt tatsächlich ein Regelwerk ausgearbeitet. Wir haben uns auch mal darauf verständigt, das Wort Tod zum Beispiel nicht in Headlines zu verwenden. Einfach weil es ein bisschen ruppig und rau wirkt und in solchen Situationen natürlich ein gewisses Fingerspitzengefühl ganz wichtig ist, glaube ich. Da geht es dann auch darum, wie geht man damit um, wenn man zum Beispiel mit Beteiligten spricht. Ja, das, was nicht unbedingt in der Zeitung steht dann. Aber auch da ist der richtige Umgang, glaube ich, ganz wichtig. Und mit Sicherheit treffen Journalisten und Medien nicht immer hundertprozentig richtige Entscheidungen. Ich glaube, wichtig ist, dass der Anspruch, also Menschen machen Fehler, aber zumindest, dass die Intentions gut sind. Und wie gesagt, wir machen uns da tatsächlich über solche Fälle sehr, sehr viele Gedanken. Ich hoffe, dass man das in unserer Berichterstattung merkt. Das Urteil obliegt dem Leser. Und wenn es konkret bei dieser Flirsch-Geschichte auch an uns irgendwo Kritik gibt, dann bin ich sehr, sehr dankbar dafür, wenn die auch geäußert wird. Weil dann werden wir uns mit dieser Kritik auseinandersetzen, die hinterfragen und zum Beispiel so ein Regelwerk, wie wir es eben haben, auch nochmal feintunen.
Okay.
Dann. Eins muss man natürlich sagen. Das wird natürlich jetzt die Karriere von Frau Flörsch schon, glaube ich, ein bisschen fördern. Vor allem im Social-Media-Bereich. Also, das ist zwar ein bisschen makaber, aber so vom Social-Media-Ding und vom Werbewert kommt ihr das, glaube ich, sehr, sehr gelegen.
Das ist zwar jetzt eine sehr zynische Diskussion, die du da anstößt, Ole, aber im Kern der Sache hast du recht. Weil sie ist natürlich plötzlich... eine Person des öffentlichen Lebens, was sie vorher absolut nicht war. Das ist sie jetzt. Aber ich weiß nicht, das Thema ist, glaube ich, noch ein bisschen frisch. Also sollte man umschiffen. Sie liegt jetzt im Krankenhaus. Sie hat es echt gerade nicht leicht. Ich glaube, wir sollten noch nicht drüber diskutieren, ob sie da jetzt mehr Instagram-Follow hat und ob sie damit mal Geld verdienen wird und so weiter. Das, finde ich, ist deplatziert gerade.
Sophia, alles Gute und wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über Abschiede in der Formel 1, denn heute heißt die Ausgabe nicht umsonst One Last Time. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Hören, was andere denken auf meinsportpodcast.de. Kaltschnäuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschnäuzig auf meinsportpodcast.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Wir blicken voraus auf den großen Preis von Abu Dhabi. One last time. Wir feiern Abschiede von Fernando Alonso, von Marcus Ericsson, aber vor allem von Stoffel van Dorn. Diese drei werden ihr letztes Formel-1-Rennen bestreiten. Ob es für immer das letzte Formel-1-Rennen der drei sein wird, das wissen wir nicht. Aber es ist vorerst das letzte Formel-1-Rennen der drei. Und Ole, gerade bei Stoffel sind wir natürlich sehr enttäuscht, sehr traurig, dass er die Formel 1 verletzt.
Er verletzt die auch, kann man schon so sagen.
Er wurde von Fernando Alonso in Sachen Qualifying auf jeden Fall schwer verletzt. Also 20-0, mal sehen, ob Fernando Alonso, wie hat das Mike Radkamp gesagt, das 21-0 voll macht oder ob es noch ein letztes Aufstoffeln geben wird von Stoffel van Dorn. Viele Grüße an Mike an dieser Stelle. Beginnen wir vielleicht mit Stoffel van Dorn. Belgisches Supertalent, zumindest wurde so in die Formel 1 geredet bei McLaren, aber ja, keinen so guten Stand gehabt. Vor allem mit diesem Teamkollegen war das sehr schwer, neben der ganzen Honda-Geschichte im letzten Jahr, dann dieses Jahr keine wesentliche Steigerung. Man hat das Gefühl, dass er eigentlich immer in allen Sessions irgendwie Letzter ist und in einem Rennen dann auf sich aufmerksam machen kann. Ja, eine Karriere in der Formel 1, wie sie so nicht vorgeschrieben war, endet in Abu Dhabi für ihn wahrscheinlich für immer.
Ja, das kann man so sagen, denn er wird natürlich der neue Rising Star der Formel E. Ist ganz klar. Ich glaube, er wird Weltmeister nächstes Jahr, bin mir ganz sicher. Das ist natürlich extrem schade, weil jetzt gerade im letzten Rennen war er ja ganz okay. In Mexiko hat er sogar Punkte geholt. Wahnsinn. Also Wahnsinn. Deswegen ist es natürlich schade, aber wir natürlich auch im letzten Qualifying die Saison von Fernando Alonso gnadenlos gebügelt. Und das ist natürlich, dass, auch wenn es Fernando Alonso ist, aber mit 21-0, und ich glaube, es ist ja sogar saisonübergreifend noch mehr, wenn mich nicht alles täuscht, so unterzugehen, ja, dann hat man auch keine Chance in der Formel 1 verdient. Und er hatte sie zu Genüge, er hat sie nicht genutzt. Klar ist der McLaren nicht gut, ja, muss man ganz klar sagen. Aber wenn man sich anguckt, was Fernando Alonso da rausholt, was Stoffel van Dorn da rausholt, dann ist das schon ein krasser Unterschied. Und auch regelmäßig Letzter zu werden im Qualifying noch hinter unserem allerliebsten Star Sergej Sirotkin, der ja wahrscheinlich auch aufhört, ja, da müssen wir auch drüber sprechen. Der wird ja nämlich von Robert Kubica
ersetzt. Nein. Das also ist noch nicht fix. Das ist noch nicht fix. Wir verabschieden niemanden, der noch nicht offiziell verabschiedet wird. Das machen wir
dann
beim Fußball.
Dann kriegt er Sergej Sirotkin nächste Woche eine Special-Ausgabe. Ja?
Ja, eine Stunde
sein. Die große Sergej Sirotkin-Show.
Da gibt's sogar einen aktuellen Anlass dafür, weil es gibt ja ein BBC-Publikumsvoting zum Fahrer des Jahres. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrgenommen habt.
Ja.
Und da ist Sergej Sirotkin an erster Stelle. Also die Russen mit ihren Bots machen nicht nur die US-Wahl kaputt, sondern auch die der BBC.
Geil. Nee. Ich habe nämlich auch in einer anderen Formel 1-Gruppe habe ich nämlich auch eine Petition gelesen, dass man doch bitte dafür Sergej Sirotkin voten soll. Und scheinbar haben sich da genug dran beteiligt. Und es ist natürlich auch völlig gerechtfertigt, weil er ist der Beste. Ja, er gibt einfach nicht auf, er kämpft unermüdlich. Ja, er hat einen Punkt hat er geholt. Nächstes Jahr, aber okay, wie ich ja immer so schön sage, in der Formel E ist immer ein Cockpit frei. Ja. Und da wird natürlich auch sehr Sirotkin einen Platz finden, das ist ganz klar. Und dann fahren Stoffel und er wieder gegeneinander. Also ja. Aber bitte übrigens, es ist die letzte Chance für euch, die Van Dorn Challenge zu machen. Das müssen wir auch sagen. Van Dorn Challenge, falls ihr es nicht wisst, bitte das ganze Rennen live aus der Onboard von Stoffel van Dorn gucken bei F1 TV. Und wenn ihr das durchhaltet, dann postet das bitte und dann ja, kriegt ihr vielleicht einen Preis oder vielleicht auch nicht. Oder ihr könnt euch einfach auf die Schulter klopfen, denn das ist halt wirklich die Oberklasse. Ich weiß nicht, ob es in der Formel E nächstes Jahr möglich ist. Vielleicht auf YouTube, aber das werden wir sehen. Aber ja, ich wünsche natürlich Stoffel van Dorn, er war ein treuer Begleiter in diesem Podcast. Alles Gute in der Formel E. Ich denke, da wird er vielleicht wieder besser abschneiden können. Wenn er natürlich da auch versagt, ja, dann weiß ich auch nicht. Aber dann ist ja immer noch, dann, wenn es in der Formel E nicht funktioniert, dann ja ist ja immer noch ein Platz in der LMP2 frei. Da könnte natürlich auch Sergej Sirotkin fahren.
Jetzt hör mal auf. Christian, Stoffel van Dorn. Tatsächlich war es ja so, als er in die Formel 1 kam, hatte man echt das Gefühl, jetzt kommt der neue Shootingstar aus Belgien. Und wirklich viele, viele Lobpreisungen vor seinem Formel 1-Start gehabt. Woran, glaubst du, ist er gescheitert am Ende?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Natürlich hat es ihm nicht geholfen, einen Teamkollegen wie Fernando Alonso zu haben. Aber Lewis Hamilton hat auch als Rookie gegen Lewis Hamilton nicht so schlecht ausgesehen. Und von dem her, wie die in der GP2 unterwegs waren, war Stoffel van Dorn mindestens genauso beeindruckend wie Lewis Hamilton. Ich habe mir jetzt so hier, als ich gemerkt habe, das Thema geht auf Stoffel van Dorn, direkt mal die Gesamttabelle von seinem GP2 Gesamtsieg 2015 aufgemacht. Der ist ja nicht gegen Nasenbohrer gefahren. Ja, damals war Zweiter hinter ihm ein Alexander Rossi, Sergej Sirotkin geschlagen, Pierre Gasly Achter mit 110 Punkten, Stoffel van Dorn Meister mit 341 Punkten, Zweiter und damit erster Verfolger, man halte sich fest, Alexander Rossi mit 180 Punkten. Also der Zweite hat die Hälfte der Punkte von Van Dorn gemacht. Der ist alles in Grund und Boden gefahren in der GP2. Und auch das war sein zweite Saison in der GP2. In der ersten, glaube ich, war er auch schon Zweiter. Also der ist aus dem Stand richtig gut gewesen. Und dass er es dann irgendwie in der Formel 1 nicht auf Schiene gebracht hat, keine richtige Erklärung dafür, um ganz ehrlich zu sein.
Markus Eriksson, gefaltet wie ein Tetrapack, zeitweise. Von seinen Teamkollegen, vor allem natürlich in seiner Anfangszeit in der Formel 1, aber dann hat er sich entfaltet, ja, er konnte sich recyceln, ja, und konnte in der Formel 1 wieder Fuß fassen und jetzt ist auch für ihn Feierabend, auch er wird sein vorerst letztes Rennen fahren, geht ja in die Indycar-Serie, Christian. Markus Eriksson ist so ein ganz, ganz interessanter Charakter irgendwie, ja, also er gehört für mich schon irgendwo ein Stück weit zum Formel-1-Inventar der aktuellen Formel 1 so, aber ich werde ihn jetzt persönlich auch nicht sonderlich vermissen, aber auch er, muss man sagen, hat sich leistungstechnisch zumindest gesteigert und hat eine erfolgreichere Formel-1-Karriere vorzuweisen als Stoffel van Dorn.
Ja, vor allem dieses Jahr, muss man echt sagen, als der Sauber dann einigermaßen konkurrenzfähig wurde, war er ja teilweise annähernd auf dem Niveau auch von Leclerc. Und das wissen wir, wie gut, oder wir glauben zu wissen, wie gut der ist. Zumindest reicht es für ein Ferrari-Cockpit nächstes Jahr. Also Marcus Ericsson ist einfach so einer, der braucht halt lang, bis er die Dinge auf die Reihe kriegt. Und Leute wie Helmut Marko, die auch mit Talenten viel zu tun haben, sagen ja immer, dass du die wirklich großen Talente daran erkennst, dass du sie irgendwo in ein Auto setzt und die sind sofort schnell. Das trifft auf Marcus Ericsson, glaube ich, definitiv nicht zu. Der hat auch, wenn ich mich recht erinnere, in der GP2 ein paar Jahre gebraucht, bis er da wirklich vorne mitgefahren ist. War dann auch nicht im Meisterschaftskampf drin, aber war irgendwie so 5., 6., 7., 8. in seiner letzten Saison. Also der kann schon Rennen fahren, prinzipiell. Hat auch in der Formel 3 und in der Formel BMW, da erinnere ich mich noch ganz gut dran, weil damals haben wir mit unserer damaligen Agenturschwester die Formel BMW auch für BMW PR-seitig betreut. Und ich meine mich zu erinnern, dass er auch mal Meister war in der Formel BMW. Also das ist auch keiner, der das Autofahren überhaupt nicht kann. In der Formel 1 hat er halt extrem lang gebraucht. Jetzt gegen Ende hin, und das ist ja eigentlich das Zynische aus seiner Sicht, wo er gerade seine besten Leistungen abliefert, jetzt geht's zu Ende. Das ist eigentlich extrem bitter. Ich finde auch im Übrigen im Vergleich zu Stoffel van Dorn, dessen, also kannst du dir 4 Stunden Interview anhören und du kriegst nicht mehr draus raus als ein 3-Absetzer, weil es relativ überschaubar ist, was er so an kernigen Aussagen liefert, hat Marcus Ericsson über die Jahre auch so ein bisschen Profil geliefert. Er ist natürlich noch immer kein Eddie Irvine, aber ihm zuzuhören wird langsam ein bisschen interessanter, als das über die Jahre immer der Fall war. Und wie gesagt, jetzt so am Höhepunkt seines Tuns, was die Formel 1 angeht, sowohl von der Persönlichkeit her, als auch vom Rennfahrerischen, weil das war wirklich ganz in Ordnung, was er die letzten Rennen gemacht hat, jetzt geht's zu Ende. Und das ist halt aus seiner Sicht extrem schade. Eins muss man trotzdem festhalten, er wäre natürlich nach wie vor kein zukünftiger Weltmeister gewesen, ja, nur damit das jetzt nicht im falschen Kontext erscheint.
Ole, Marcus Ericsson, auch er hat uns hier im Podcast sehr lange aktiv begleitet. Wie ist deine Gefühlslage vor dem Abschied von Marcus Ericsson?
Ja, in gewisser Weise ist es schade, weil gerade ja dieses Jahr, der Christian eben gesagt, war er doch ziemlich gut. Und wie du gerade gesagt hast, Kevin, er gehört irgendwie zum Inventar, so ein bisschen wie Pastor Maldonado. Den man ja auch immer so ein bisschen vermisst, aber der hat, glaube ich, der Formel 1 nicht so unterbewusst den Stempel aufgedrückt wie Marcus Ericsson. Denn man muss sich das eins klar machen, Marcus Ericsson ist seit 2014 in der Formel 1 gefahren. Ja? Und die Karriere war länger als so mancher andere. Zum Beispiel wie von Stoffel van Dorn oder von Sergej Sirotkin oder auch von anderen, ja, die auch vielleicht bekanntere Namen sind. Und in der Zeit gehörte er doch einfach irgendwie dazu. Und das, solche Fahrer, ich finde es schön, wenn es dann solche Fahrer gibt, die halt schon hinten fahren, die vielleicht auch nicht so das krasse Talent haben, aber die irgendwie dazugehören. Und das ist er auf jeden Fall. Aber was man natürlich auch sagen muss, er hat sich dieses Jahr nochmal bewiesen, das war ja auch das erste Jahr, wo der Sauber mal ganz gut ging, mal abgesehen von 2015, wo es so, ja, okay war. Und diesmal hatte er ja auch wirklich einen talentierten Gegner und auch einen namhaften Gegner. Ich meine, in gewisser Weise ist es ja wieder so dieses Jahr, dass er seinen Teamkollegen wieder aus dem Team verdrängt hat. Ja, nur, dass der als Ferrari wechselt. Das war ja die Jahre davor auch so. Leute wie Felipe Nasr oder Kamui Kobayashi sind danach nicht mehr Formel 1 gefahren. Ja, oder Pascal Wehrlein. Von daher hat er das schon drauf. Und ich glaube, das kann er halt mitnehmen dann in die IndyCar-Serie, wo er, glaube ich, einen guten Eindruck machen wird. Also ich glaube, er hat sich jetzt so durch dieses Jahr als Rennfahrer so ein bisschen gefunden. Davor war es halt Entwicklungszeit oder halt Caterham, ja, das legendäre Caterham-Team, wo man übrigens die Fabrik, glaube ich, noch, ist jetzt ein Lost Place, kann man immer noch besuchen, soweit ich weiß. Und ich glaube, der wird sich dann in der IndyCar-Serie auch ganz gut machen. Und ironischerweise könnte ich mir von allen drei, die jetzt aufhören, 4 mit Sergej Sirotkin, ihn noch am ehesten wieder in der Formel 1 vorstellen. Tatsächlich. Ob das eines Tages passieren wird, weiß ich nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Duell dann mit Fernando Alonso nächstes Jahr beim Indy 500.
Fernando Alonso, 2001 in die Formel 1 gekommen, Stand Brasilien 2018, 311 Starts, 32 Siege, 22 Pole Positions, 23 schnellste Runden, 1899 WM-Punkte, 97 Podestplätze, 1764 Führungsrunden über 8625,5 Kilometer, 2 Weltmeisterschaften und jede Menge verbrannte Erde in der Formel 1. Es liest sich wie eine Dschungelprüfung, es ist aber nur das Werk eines Mannes, der die Formel 1 geprägt hat, wie wenige andere, sei es durch wirklich fahrerische Leistung, sei es durch Crashgate, sei es dadurch, dass er sich gegen Honda so lange aufgemüpfig gezeigt hat, dass sie ihm keinen Motor mehr für IndyCar geben wollten. Ja, Christian, es ist Zeit, Abschied zu sagen, Abschied zu nehmen, Tschüss zu sagen. Adios, Fernando Alonso, ich bleib dabei, ich bin mittlerweile froh, dass er aufhört, aber trotzdem verliert die Formel 1 damit natürlich ja einen der beiden letzten Mohikaner.
Ja, ich weiß, warum du sagst, du bist froh, dass er aufhört. Das haben wir auch beim letzten Mal schon ein bisschen besprochen. Das ist verständlich, weil er hat sich da tatsächlich ein bisschen verirrt, finde ich, in den letzten Monaten, auch davor schon teilweise mit dieser extremen Kritik an Honda. Aber was halt gut ist an ihm, ist, dass er halt immer die Dinge so sagt. Wie er sie denkt, weiß ich nicht. Im einen oder anderen Fall wahrscheinlich. Aber ich glaube, manchmal spielt er halt auch Politik. Und jetzt kann man da davon halten, was man möchte. Er gibt halt immer gute Geschichten ab. Also er ist eine Persönlichkeit. Persönlichkeiten muss man nicht unbedingt mögen, aber sie polarisieren. Und Alonso tut das. Und ich glaube, rennfahrerisch gibt es überhaupt gar keinen Zweifel an seinen Fähigkeiten. Das hat er eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und meiner Meinung nach ist er auch mit diesen 2 WM-Titeln im Vergleich zu 4 von Sebastian Vettel und sogar 5 von Lewis Hamilton eigentlich unterbewertet. Jetzt kann man natürlich die andere Argumentation bringen für diese Entscheidungen, die er getroffen hat bei den Transfers. Und auch Entscheidungen, die er nicht hat treffen können, weil er eben verbrannte Erde zurückgelassen hat, ist er halt auch ein bisschen selbstverantwortlich. Das gehört dann halt auch dazu. Und das hat er nicht so auf die Reihe gekriegt. Ist ja auch jetzt wieder so beim Indycar-Cockpit, dass er nicht den stärkeren Honda-Motor fahren kann, weil er mit Honda eben die Erde verbrannt hat. Und ich weiß, ja, auch Toyota spielt da mit Sicherheit eine Rolle. Also wo er WEC fährt, für alle die vielleicht außerhalb der Formel 1 nicht ganz so die Augen geöffnet haben. Aber da hat er sich einfach sehr, sehr viel verbaut und kaputt gemacht, sodass er sein wirklich großartiges Talent eigentlich nicht so umsetzen konnte. Und das ist schade, das wird ein bisschen als Vermächtnis hängen bleiben. Eins allerdings, ich bin nicht davon überzeugt, dass Fernando Alonso nicht auch irgendwann mal wieder Formel 1 fahren wird. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn es irgendwo eine Konstellation gibt, vielleicht bei einem Team, wo er halt noch nichts verbrannt hat. vielleicht kommt da irgendjemand mal nach vorne von derzeit noch weiter hinten. Why not? Also Fernando Alonso ist für so ein Team erstens unter Garantie ein riesen Marketing-Hype. Und man weiß auch, dass man da einen Top-Fahrer einkauft. Und wenn er irgendwann mal auch das 500 gewonnen hat, weiß ich nicht, ob er dann lieber Nesca oder Formel E fährt oder nicht doch nochmal zurückkehrt und dann ein riesen Comeback hinlegt oder die Chance drauf hat zumindest. Ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Ole, großer Fernando Alonso-Fan bist du natürlich, ne? Sehr hinlänglich bekannt.
Klar.
Was wirst du an Fernando Alonso am meisten vermissen? Was ist das, was für dich als Vermächtnis von Fernando Alonso in der Formel 1 hängen bleibt, wenn das Ganze in Abu Dhabi ein Ende nimmt?
Das ist wirklich schwierig. Das kann ich nicht so sagen, weil Fernando Alonso hat halt 3 Karrieren eigentlich hingelegt in der Formel 1. Ja, die erste von 2001 bis 2006. Also das bei Renault und natürlich Minardi gegen den legendären Tarso Marquez. Ja. Dann die Ferrari-Zeit, wo er weniger erfolgreich war, Höhen und Tiefen. Und dann die McLaren-Zeit, wo er dann nicht mehr erfolgreich war, aber plötzlich sympathisch wurde. Ja, und das letztendlich ist das so ein bisschen das, was hängen bleibt. Und bei mir auch vor allem natürlich die Renault-Zeit, gerade 2003, 2004, wo er der Rising Star war und natürlich dann die erste Weltmeisterschaft auch mit dem legendären Überholmanöver gegen Michael Schumacher, die Wachablösung, ja, also im wahrsten Sinne des Wortes, das Duell mit Kimi damals, ja, also die doppelte Wachablösung, wenn man so möchte, dann natürlich auch das McLaren-Jahr, wo ich immer noch sage, er hätte da bleiben müssen, ja, auch wenn es schwierig ist, aber irgendwie hätte das machen müssen. Wenn man jetzt an Weltmeisterschaften und sowas denkt, dann natürlich Crashgate, ist klar. Wobei er da ja immer noch so ein bisschen außen vor gelassen wird. Da steht ja eigentlich eher Nelson Piquet Junior im Vordergrund und Flavio Briatore übrigens. Wenn er in Formel E wechselt, würde ich es lustig finden, wenn die beiden wieder Teamkollegen werden. Nur so für den Effekt. Einfach,
das finde ich übrigens, da muss ich kurz reinhauen, Ole, sorry. Finde ich, ist einer der großen offenen Fragen der Formel 1-Geschichte, was Crashgate angeht. Hat denn nun Alonso was gewusst davon oder ist es so, wie es dargestellt wird, dass er das nicht wusste? Das würde ich echt mal gern wissen, wie es denn nun wirklich war. Wir müssen wahrscheinlich sein Buch abwarten.
Ja, wahrscheinlich. Ich hoffe, das wird besser als das von Kimi. Aber. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Flavio so gewitzt war, dass er ihm das nicht erzählt hat, weil es vielleicht dann sonst nicht so ausgegangen wäre oder man dann nur dann nicht mitgemacht hätte oder was weiß ich was. Weiß man nicht, wird man vielleicht dann im Buch lesen, genauso wie was jetzt eigentlich tatsächlich bei dem Testunfall in Barcelona passiert ist, was auch immer noch ungeklärt ist. Auch der Crash in Melbourne 2016 gehört sicherlich dazu. Also da gibt es viele, viele bunte Erinnerungen. Er ist eigentlich genau das Gegenteil von Stoffel van Dorn, der einem nichts liefert, ja, und auch viele andere Fahrer liefern einem nichts und Fernando Alonso liefert einem halt alles. Da muss man ganz klar sagen. Und er hat alles eigentlich mitgemacht. Klar, zwei Weltmeisterschaften sind für Fernando Alonso eigentlich zu wenig. Aber ich glaube, das ist ehrlich gesagt bei Fernando Alonso nicht, dass er wegen der Weltmeisterschaften in die Geschichtsbücher eingehen wird, beziehungsweise im Kopf der Leute bleiben wird, sondern eben wegen anderer Dinge. Genauso wie Kimi, der ja auch nur einmal Weltmeister geworden ist. Gut, nächstes Jahr wissen wir, da wird er natürlich mit Sauber nochmal Weltmeister, das ist ganz klar. Aber sonst wird er natürlich für andere Sachen im Gedächtnis bleiben. Und das ist vielleicht auch mehr wert. Und ich glaube, dass Fernando Alonso noch eine relativ lange Karriere haben wird, außerhalb der Formel 1. Denn jetzt hat er ja plötzlich festgestellt, dass auch andere Sachen Spaß machen und andere Sachen schnell sind. Weil, sind wir mal ehrlich, der Honda war ja nie schnell und alles andere ist ja eigentlich schneller. Und deswegen wird er sich, glaube ich, in der IndyCar gut schlagen und dann wird er auch WEC-Weltmeister, wird natürlich nochmal Le Mans gewinnen, das ist ganz klar. Wenn er natürlich nächstes Jahr das 500 gewinnt, das wäre natürlich riesig, ja, ich glaube, wir werden ihn auch nochmal in der Formel E sehen. NASCAR, ich glaube, der macht jetzt alles. Ja, er wird ja auch jetzt schon wieder fürs Daytona 500, nicht fürs Daytona 500, sondern fürs 24-Stunden-Rennen in Daytona gemunkelt. Fürs 500 in Daytona auch, muss man ganz klar sagen. Also ich glaube, dass der jetzt noch seine zweite Karriere machen wird und dass der vielleicht dann dadurch auch nochmal mehr in Erinnerung behalten wird als vollkommener Rennfahrer, so wie ein Jackie X zum Beispiel auch, als zum Beispiel dann, setze ich mich jetzt ein bisschen in die Nesseln, wie ein Sebastian Vettel, ja, der zwar viermal Weltmeister geworden ist, der nach der Karriere aber, glaube ich, dann eher das Schloss zumachen wird im Anwesen in der Schweiz oder halt auch wie Nico Rosberg oder auch andere Leute, ja, also ich glaube, er ist quasi, was das Rennfahren angeht, ist das quasi eher der Lewis Hamilton. Und Lewis Hamilton ist das halt im dann Social Media und im Brand-Bereich. Ja. Das könnte man, glaube ich, so sagen.
In unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe habt ihr euch natürlich auch zu Fernando Alonso geäußert. Lukas Dick, er ist neu in die Gruppe dazugekommen. Hallo. Hat jemand Fernando Alonsos Instagram-Story gesehen? Das mit den Kartfahrern und den Kostümen feiere ich so richtig. Ja, seine Instagram-Stories sind derzeit sowieso wirklich sehr unterhaltsam. Sowieso seine Postings. Also man kann ihn mögen oder nicht, aber für mich bleibt er ein Top-Fahrer mit einem guten Sinn für Ehrlichkeit, Temperament und Humor. Sprich, auch für seinen damaligen Ausfall, statt Trübsal zu blasen, als Kamerakind anschließend zu fungieren. Mit Alonso käme im Grand Prix, allerdings fällt mir nicht mehr ein, wann das war. Ich glaube, das war Brasilien 2016.
Das war Brasilien 2016, ja. Glaube ich. Ja. Übrigens, am Wochenende war er ja das erste Mal zusammen mit Jenson Button auf dem Podium seit Brasilien 2015.
Allerdings fällt ihm nicht mehr einmal das Wort, wir haben es dir gesagt. Und selbst mit den Funksprüchen war er immer teilweise unterhaltsam während des Rennens. Ja, das stimmt, aber für seine Ingenieure wahrscheinlich eher nicht so. Lars Fleming, er und auch andere fragen, was denn für uns der beste Grand Prix von Alonso war, welcher uns positiv in Erinnerung bleibt oder welche Saison uns am meisten überzeugt hat, was sein bester Moment war, fragte zum Beispiel auch Andreas Müller. Mein Lieblings-Fernando Alonso-Moment ist und bleibt der Gorilla-Jubel 2004, als er zum ersten Mal Weltmeister geworden ist, oder 2005.
Das war 2005.
2005, klar. Als er in Brasilien aus dem Auto steigt, ohne Hals, mit diesen noch damals richtig bulligen Rennanzügen, und er so macht. Ne? Ihr kennt die Szene.
Es, ja, stimmt. Es ja, ja.
Bleibt
ja,
für mich dieser Gorilla-Jubel, dieser nicht vorhandene Hals und dieser Schrei und diese Zähne dabei, der riesige Zähne, der Mann. Also, das bleibt für mich in Erinnerung, wenn ich an Fernando Alonso denke. Wie ist es bei euch?
Bei mir ist es, glaube ich, dieses, ich habe jetzt versucht, schon ein bisschen mitzudenken, dieses legendäre Rennen in Imola gegen Michael Schumacher.
Ja. Ja.
Das war ja rundenlang echt elektrisierend und es war echt elektrisierend, weil eben nicht überholt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, war das 2005 oder 2006? Habt ihr das im Kopf? Fünf, ja. Also das war echt grandioser Sport. Ich weiß nicht, ob es sein bestes Rennen war, da gab es wirklich viele bei ihm.
Wir wissen ja, jedes Rennen ist sein bestes
Rennen. Genau. So wie bei Lewis Hamilton Defense halt jedes Wochenende.
Ja, genau. Deswegen, die Parallelen stimmen, ne?
Ja.
Einmal so.
Nee, aber das war ein grandioses Rennen und was man natürlich auch sagen muss, ist, dass Alonso eine Fähigkeit hat, die Sebastian Vettel noch ein bisschen mehr beweisen muss, nämlich, dass er auch mit dem Auto das absolut nicht konkurrenzfähiges Rennen gewinnen kann. Weil was häufig ein bisschen vergessen wird in der historischen Nachbetrachtung ist, ja, dass diese Crashgate-Nummer in Singapur natürlich extrem glücklich war, aber er hat ja dann, ich glaube sogar, es war eine Woche später, in Fuji mit einem völlig unterlegenen Renault auch gewonnen. Also Alonso hat auch mit sehr schlechten Autos sehr gute Resultate eingefahren. Sieht man auch jetzt, Van Dorn 20:0, haben wir ja schon drüber gesprochen. Das ist eine Fähigkeit, glaube ich, die ihn wirklich nochmal von der Masse abhebt und wo er auch Lewis Hamilton und Sebastian Vettel was voraus hat, gar nicht als Vorwurf an die beiden jetzt gemeint, weil die hatten halt auch noch nie wirklich die Gelegenheit, sich zu beweisen. Ja, bei Vettel war das ja im Toro Rosso, wo er dann auch direkt Monza gewonnen hat. Lewis Hamilton war eigentlich noch nie in einem Auto, das absolut nicht siegfähig war. Aber Alonso hat das immer top hingekriegt. Chapeau, ganz, ganz große Karriere. Wie gesagt, zwei Titel, fast ein bisschen dünn dafür.
Ole, hast du noch einen Moment?
Ich muss das Indy 500 letztes Jahr nehmen. Hm. Auch wenn das nichts mit der Formel 1 zu tun hat. Aber das war absolut genial. Und ich saß wirklich 3 Stunden gebannt vorm Fernseher, weil das Indy 500 letztes Jahr wirklich auch gut war. Dieses Jahr war es stinkend langweilig. Aber letztes Jahr war es wirklich gut. Und das halt wirklich den großen Fernando Alonso im Indy 500 zu sehen, das ist halt wirklich, wirklich was ganz Spezielles, weil das hat jahrelang keiner mehr gemacht, ja. Von der Größe, klar, es gibt Takuma Sato, der das Rennen ja auch gewonnen hat, und Max Chilton. Ich glaube, Max Chilton wird sich auch über die über die Gesellschaft von Marcus Ericsson sehr freuen, könnte ich mir vorstellen. Aber das ist ja eher so auf Low-Level, ja. Und das war wirklich ein ganz spezieller Moment. Und vor allem dann auch, dass er das wirklich so gut gemacht hat, auch im Qualifying schon. Das war wirklich beeindruckend. Formel 1 würde ich seinen ersten Sieg in Ungarn nehmen, der wirklich auch exzellent war. Auch das Rennen in Imola, was Christian gesagt hat, war auch gut. Und auch was Christian gerade gesagt hat, das Rennen 2008 in Fuji, was keiner mehr natürlich auf dem Zettel hat. Aber mit dem Renault in dem Jahr da so zu gewinnen, aus eigener Kraft, das war schon wirklich beeindruckend. Aber Fernando Alonso steht natürlich auch so ein bisschen für negative Sachen, wie zum Beispiel Hockenheim 2010. Ja? Fernando ist faster than you. Oder, wo du gerade, Kevin, gesagt hast, seinen ersten WM-Titel in Brasilien mit dem Gorilla. Genauso ein paar Jahre später, 2012, dann in Brasilien, die starren Augen von Sao Paulo. Ja, das ist auch, glaube ich, legendär gewesen. Also es gibt so viele Momente, positiv wie negativ, und Fernando Alonso wird der Formel 1 definitiv fehlen. Aber es gibt ja noch Kimi Räikkönen.
Genau.
Mir fällt auch noch ein Moment ein, Kevin. Ja. Mit dem hat der selbst gar nicht unmittelbar zu tun. Aber da gab es, ich weiß überhaupt nicht mehr wann und wo das war, aber es gab mal eine Pressekonferenz, da wurde Michael Schumacher über ihn gefragt. Und Michael rang dann so irgendwie nach dem Namen von diesem jungen neuen Fahrer. Und dann fiel es ihm Gott sei Dank endlich ein, und es war Ferdinando. Ferdinando. Könnt ihr euch erinnern? Das war ja auch eine grandiose Szene.
War das in Malaysia?
Ich weiß es echt nicht mehr, aber vielleicht kann man den Clip irgendwo von YouTube raussuchen. Aber es war großartig. Michael Schumacher ringt nach Worten und es fällt ihm partout nicht ein. Und man sieht dann auch schon in seiner Mimik, es ist ihm peinlich. Und dann, Gott sei Dank, jetzt ist mir eingefallen, Ferdinando.
Da habe ich natürlich noch ich rezitiere ja immer gerne diesen diese Pressekonferenz von Walter Costa, ne? Der dann gesagt hat, question to you both. Und Fernando Alonso, wie er immer tiefer reingrinste in sich, in dieser Pressekonferenz, finde ich auch super gut. Super gut. Ich finde diesen Clip gerade nicht. Ich suche ihn ja gerade. Aber ich finde diesen Clip nicht. Schade. Ich würde es gerne vorspielen, aber er ist nicht da. Er ist nicht da.
Es tut
mir leid. Es tut mir wirklich leid.
Was man auch noch nennen muss, ist übrigens Ungarn 2007, ja. Das muss man, glaube ich, auch noch erwähnen. Dieses Ding mit Lewis Hamilton, wo er im Wrestling-Jargon würde man Heel-Turn sagen, wo er quasi auf die böse Seite gewechselt ist. Also es gibt wirklich so viel. Aber ja, vielleicht müssen wir da mal einen eigenen Thread in der Gruppe aufmachen.
Oh ja, der Fernando Alonso, was soll man sagen?
Oder auch wie er letztes Jahr in die Zuschauer gegangen ist, ja, wie Eric Cantona Kanada.
Ja, wo Marc Surer gehofft hat, dass kein Betrunkener da ist.
Das ist ein irrer Fan.
Oh, das ist auch schön. Oh, wie Marc Surer echt sagt, in vollem ernsten Ton, dass er hofft, dass kein Betrunkener da ist, der ihn irgendwie angreift, weil er ohne Security da reingegangen ist. Oh, herrlich. Oh, wir lieben Fernando Alonso. Wir lieben aber auch Stoffel van Dorn und wir lieben Marcus Ericsson. Wir wünschen diesen dreien natürlich einen wunderschönen letzten Formel 1 Grand Prix. Und wer weiß, was mit Sergei Sirotkin, was aber auch mit Brandon Hartley ist, von dem müssen wir uns ja eventuell auch noch verabschieden.
Oh ja, den mag ich auch sehr gerne.
Ja, deswegen, also bleibt gespannt, von wem wir uns noch verabschieden machen. Jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir noch ein bisschen weiter über das, was uns in Abu Dhabi erwartet und das, was rund um die Formel 1 passiert ist. Denn gerade zum Thema Renault hat sich da was ergeben, was für das Formel 1 Projekt von Renault ganz, ganz schlimm enden könnte. Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de. Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf meinsportpodcast.de.
Wir sind zurück bei Formel 1, dem Starting Grid Magazin auf meinsportpodcast.de.
Willkommen bei Formel 1.
Willkommen bei Formel 1. Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Stefan Römer ist übrigens auch da, wollte ich nur mal, wenn ich da kurz reingrätschen darf, der sitzt hier und macht die Aufnahme.
Wer ist eigentlich Stefan Römer?
Ja, können wir das mal klären? Beschäftigt mich seit Jahren. Wer ist das?
Ja.
Weiß das jemand von euch? Ich habe schon Leute gefragt, ich habe das gegoogelt, man findet nichts. Wer ist Stefan Römer? Weil wenn wir es rausfinden, dann kommt der hier in den Podcast, das sage ich jetzt schon.
Wenn Heiko Wasser kommen würde, hätte man ihn fragen können. Er kommentiert ja mit ihm zusammen immer dieses Formel 1.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob der das weiß.
Ich bin mir auch sicher, dass er nicht kommt. Das ist die ganz andere Sache.
Das sowieso, ja.
Ja, ich schneide das hier auch einfach nicht, weil das sind so authentische Momente, die will man hören hier in diesem Podcast. Kevin Scheuren hier, Ole Waschkau, Christian Immervoll von motorsporttotal.com, formel1.de.de.motorsport.com. Wenn ihr uns bei Twitter folgen wollt, @mst_christian, N für Christian Immervoll, @MikeWeiß, MIKEVICE für Ole Waschkau, @KS_0811 für meine Wenigkeit. Und ja, ich kann alles auswendig. Alles, was ich hier sage, kann ich auswendig. Ich habe keinen Zettel. Es gab so eine Telegram-Gruppe, @StartingGrid, als Frage, ob ich das alles weiß oder nicht. Schlechte Nachrichten für Renault, oder sagen wir mal für den Renault-Chef, denn Geschäftsführer Carlos Ghosn wurde am Montag in Japan verhaftet. Er hat Firmengelder für persönliche Zwecke genutzt und sein eigenes Gehalt in Wertpapierberichten zu niedrig angegeben. Der Renault-Nissan-Geschäftsführer soll noch diese Woche gefeuert werden. Ein Zitat aus dem Artikel von Sven Heidinger auf formel1.de. Ja, was hat das jetzt mit dem Formel-1-Programm zu tun, das Renault fährt, werden sich jetzt einige von euch fragen. Christian, es ist so, dass Ghosn ein sehr großer Befürworter von diesem Formel-1-Programm war und man kann fast sagen, das im Alleingang durchgeboxt hat. Und das könnte eventuell das Problem werden für dieses Formel-1-Programm, wenn der nächste Geschäftsführer dann nicht so Bock drauf hat.
Ja, also im Alleingang durchgeboxt wäre vielleicht ein bisschen hart, weil ich glaube, selbst ein Vorstandsvorsitzender einer großen Automobilgruppe kann sowas heutzutage nicht mehr alleine entscheiden. Aber mit Sicherheit stimmt, dass er immer ein großer Fan der Formel 1 war und auch einer der treibenden Kräfte dahinter, dass Renault als Werksteam in die Formel 1 zurückgekehrt ist. Was das jetzt bedeutet für die Zukunft von Renault in der Formel 1, ist, glaube ich, ganz schwer abzuschätzen, weil dafür kenne ich zumindest seinen Nachfolger nicht gut genug und dessen Profil, ob das jetzt auch eher ein Motorsport-Befürworter ist oder einer, der dem eher skeptisch gegenübersteht. Da gibt es ja immer auch in so Konzernen auf Vorstandsebene meistens ganz unterschiedliche Meinungen und Strömungen. Und die persönlichen Besetzungen machen da schon häufiger einen Unterschied. Aber Thierry Koskas muss ich ehrlich zugeben, nicht viel mit anfangen. Kann ich nicht zuordnen, auf welcher Seite steht er da. Dass es keine gute Nachricht ist für Renault, das glaube ich, ist ziemlich klar. Das hat man auch direkt am Börsenwert gesehen, der natürlich entsprechend, also der Markt hat darauf natürlich entsprechend reagiert. Ob es langfristige Auswirkungen haben wird aufs Formel-1-Programm, ich würde mal nicht schwarz malen, weil ich glaube, auch ein neuer Vorstandsvorsitzender wäre sehr schlecht beraten. Das ganze Investment, das Renault jetzt getätigt hat, man hat ja ein Enstone Equipment technisch sehr aufgerüstet, man hat einen Haufen neues Personal akquiriert, also man hat richtig viel Geld in die Hand genommen und jetzt das einzustellen, bevor die Früchte geerntet werden, halte ich für sehr unklug. Und ich glaube auch, dass es gar nicht geht, weil Renault hat sich ja auch in diesen sogenannten Concorde-Verträgen, früher gab es ja ein Concorde-Agreement, inzwischen gibt es ganz viele individuelle Verträge der Formel-1-Teams mit dem Rechtehalter der Formel 1, das ist jetzt Liberty Media, und da sind alle bis mindestens 2020 gebunden. Also davor wird ohnehin nichts passieren, oder was heißt nie, also Verträge kann man auch kündigen, aber das ist mit Sicherheit mit extremen Konsequenzen verbunden, die das für Renault nicht attraktiv machen. Ich glaube, mein erstes Gefühl ist, und wie gesagt, da wird sich die Nachrichtenlage in den nächsten Tagen sicher ein bisschen ändern bzw. konkretisieren. Ich glaube, dass es für das Formel-1-Programm nicht wahnsinnig viele Auswirkungen hat. Clarob Stoll, der ja der Sportpräsident sozusagen ist im Renault-Konzern, der ist nach wie vor da. Ob der jetzt auch mit Carlos Ghosn besonders eng war, ob der mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden dann kann. Das sind Dinge, die sind alle wichtig, aber die können wir heute, glaube ich, noch nicht beantworten aus unserer Position.
Ja, das, was wir natürlich, Ole, so ein bisschen spekulativ betrachten können, ist, dass 2020 tatsächlich eine Zäsur anstehen könnte in der Formel 1 mit Hinblick auf das neue Reglement von 2021. Mercedes kann man da, glaube ich, auch mit reinnehmen einfach mal. Man stelle sich mal vor, 2020 sagen Mercedes und Renault, das war's für uns in der Formel 1, zumindest als Werksteam. Haben wir auch schon öfter mal hier im Podcast angesprochen, dass es gerade bei Mercedes natürlich was ist mit Hinblick auf die Formel E, dass man sich da vom Fokus her ein bisschen umswitcht und die Motoren vielleicht weiter in die Formel 1 liefert, aber eben nichts mehr als Werksteam macht. Und wenn Renault aus anderen Gründen natürlich auch sagt, wir hören hier auf, dann haben wir eine Situation wie damals, als Toyota, BMW und Renault ausgestiegen sind, dass wir dieses Herstellersterben wieder haben. Das ist natürlich die Frage, wie wichtig sind Hersteller für die Formel 1, ja, aber die werden auf jeden Fall immer in gewisser Weise wichtig bleiben. Aber ist natürlich jetzt so für die mittelfristige Zukunft der Formel 1 eine sehr, man will nicht sagen beängstigende Zeit, aber eine interessante Zeit, oder Ole?
Das auf jeden Fall. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht beängstigend, weil du hast es gerade gesagt, Ende 2009 sind Toyota, BMW und Renault ausgestiegen und die Formel 1 gibt es immer noch. Ja, also deswegen, wenn jetzt Renault und Mercedes aussteigen sollten, dann glaube ich, dann werden sich andere Teams finden, weil man wird das Team natürlich versuchen zu verkaufen. Also wenn man verkauft es dann sicherlich. Vielleicht wird Renault dann wieder Lotus. Ja, fliegender Wechsel. Vielleicht würde dann Mercedes das Ding an irgendeinen anderen Hersteller verkaufen. Das steht natürlich auch alles noch in den Sternen. Ich könnte mir vorstellen, dass Renault längerfristiger bleibt als Mercedes. Mercedes werde ich das Gefühl nicht los, dass die tatsächlich dann aussteigen aufgrund des Formel-E-Dings. Und natürlich, man muss auch ganz klar sagen, sie haben in der Formel 1 alles erreicht, mehr geht eigentlich nicht. Und ewig will Lewis Hamilton auch nicht fahren. Er hat ja auch schon gesagt, dass ihm der Kalender eigentlich zu lang ist. Und er will lieber ein bisschen mehr Mode machen, ein bisschen mehr Hip-Hop. Und da ist es natürlich doof, muss man ganz klar sagen. das halte ich für realistisch, dass Mercedes aussteigt. Vielleicht kommt dann doch Porsche. Man weiß es nicht. Bei Renault könnte es natürlich sein, dass das Ding dann plötzlich Nissan heißt. Ja, dass dann plötzlich Nissan mit Frontantrieb in der Formel 1 fährt oder so. Alles ist möglich. Ich finde es jetzt nicht so beängstigend, weil es ging immer weiter und es ist immer ein Zyklus. Wir sehen es jetzt gerade an Williams und McLaren. Die sind jetzt plötzlich, fahren jetzt um die letzten Plätze. Die sind vor 20 Jahren um die Pole Positions und Siege gefahren. Also von daher, selbst wenn jetzt da zwei Hersteller aussteigen, ist natürlich generell die Frage, wie wichtig die Hersteller sind. Ich sage nach wie vor nicht so wichtig, aber es gab auch immer Zeiten, wo es mehr Hersteller gab wo es mehr Privatteams gab. Vielleicht gibt es dann mehr Privatteams, vielleicht gibt es dann wieder so ein Ford V8 oder ähnliches wie den 70ern. Man weiß es alles nicht und deswegen, ich glaube, dass wenn es passiert, dann wird sich da schon eine Lösung finden, weil die Formel 1 ist ein globales Unternehmen, ja, man hat ja jetzt zum Beispiel auch gesagt, man würde lieber auf Traditionskurse verzichten, als auf gute Deals, ja, in irgendwelchen Ländern, und da hat man natürlich wirtschaftliche Interessen, deswegen wird man da natürlich alles dran setzen, dass es diese Teams in irgendeiner Form weitergibt, und vielleicht kommen ja auch noch Teams dazu, man weiß es ja nicht, Haas ist ja jetzt auch gerade dazu gekommen vor ein paar Jahren, und die machen ihre Sache ja echt gut, es ist ja halt nicht immer nur Caterham und Marussia. Biker. Und HRT.
Christian, lassen wir das Thema erstmal stehen sozusagen und blicken da auf das, was dann in den nächsten Wochen rauskommen wird oder in den nächsten Jahren. In der Telegram-Gruppe @StartingGrid, wenn ihr da dazukommen wollt, Telegram ist ein Messenger, der weitestgehend verschlüsselt ist. Davon gehen wir zumindest alle mal aus.
Nee, müssen wir gerade sagen, das ist kein Messenger. Messenger sind wirklich Telegramme.
Ja, genau. Klar.
Also wir schicken uns über die Post oder online. Es gibt übrigens Online-Telegramme. Ich sehe den Sinn dahinter nicht, ja, weil es gibt Messenger. Wo ist das? Also das müsste mir mal bei der Post jemand erklären. Gibt es eigentlich den E-Brief noch?
Den E-Postbrief, den gibt es noch. Der wird bald neu aufgelegt.
Den gibt es wirklich noch?
Ja, klar, gibt es noch.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und ja, wir verschicken uns dann echte Telegramme.
Ja. Das ist ganz klar. Ja, vor allem müsst ihr eure Handynummer nicht kundtun. Kommt einfach mal in die Gruppe. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Christian, auf Motorsport Total.
Gibt's auch als Browser.
Gibt's auch als Browser-Funktion, genau. Christian, auf motorsporttotal.com hast du einen sehr interessanten Artikel veröffentlicht über eine Person, die man in der Amazon-Doku Le Mans Racing is Everything kennengelernt hat. Dort hat man die 24 Stunden von Le Mans wunderbar beleuchtet. Also das habe ich wirklich sehr, sehr gerne gesehen. Das war das Jahr, als Nico Hülkenberg Le Mans-Sieger geworden ist. Und eine Person, der ich wirklich sehr gerne zugehört habe, wenn sie gesprochen hat, ist Andreas Seidel. Und das ist der ehemalige Porsche LMP1 Teamchef. Und der liebäugelt mit einem Wechsel in die Formel 1, habe ich gelesen. Und Frederik Gieloy möchte gerne wissen, wo kommt der Mann her, was für Kontakte hat er, wo liegen seine Stärken, Teamführung oder eher technischer Natur? Aber ich glaube, erstmal müssen wir tatsächlich besprechen, klar, wer ist dieser Mann und wie kommt es, dass der jetzt dann doch mit der Formel 1 in Verbindung gebracht wird?
Also ich kann schon, und den Artikel werden wir wahrscheinlich morgen dazu veröffentlichen, ich kann schon ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen. Mhm. Der erste Informationsstand war, dass es 3 Teams gibt, also von einer Quelle haben wir erfahren, es wird wohl ein Formel-1-Team sein, das in irgendeiner Form an einen Manufacturer gekoppelt ist. Das heißt, da bleiben nur noch McLaren, Mercedes und Ferrari übrig, wenn man auch weiß, wohin es an die Seidel ziehen könnte, weil Renault zum Beispiel war da eigentlich nie ein Thema. Inzwischen deutet wirklich alles darauf hin, dass er als Teamchef zu McLaren gehen wird. Dazu muss man wissen, okay, McLaren strukturiert gerade das Team um. Dieses Matrix-Management, was Ron Dennis hat das einst eingeführt, vielleicht hole ich da kurz aus, als Adrian Newey das Team verlassen hat und McLaren wirklich sehr auf Adrian Newey zugeschnitten war, hat Ron Dennis gesagt, okay, wir brauchen irgendwie eine neue Struktur, wo es uns nicht mehr so weh tut, wenn so eine topleitende Figur weggeht. Und Matrix-Management heißt nichts anderes, als dass die einzelnen Führungszellen auf einer Hierarchieebene, oder es gibt eigentlich keine Hierarchieebenen mehr, sondern es ist eher so eine Matrix eben, miteinander vernetzt sind. Zac Brown hat jetzt schon mehrfach gesagt, dass sich das wieder ein bisschen ändern wird, weil eben alle anderen auch eine konventionellere, auf Hierarchieebenen basierende Struktur haben. Und seit Eric Boullier weg ist, der Rennleiter war, Jill DeFerrin ist Sporting Director, kann ich mir gut vorstellen, dass man da entweder die Position von Boullier als Rennleiter besetzt oder dass man vielleicht sogar einen klassischen Team Principal wieder sucht. Und da ist Andy Seidel deswegen maßgeschneidert. Und jetzt komme ich gleich zur Beantwortung der anderen Frage, die mitgeschwungen hat, nämlich seines Profils. Andy Seidel kann halt irgendwie alles. Zumindest sagen das Menschen, die ihn ganz gut kennen. Das heißt, A, er hat in Le Mans die Fahrerteams ganz gut geführt. geführt und wird auch auf der Porsche-Website beschrieben als derjenige, der Nationalcoach sozusagen für die Fahrerteams war. Er hat einen Engineering-Background, also er kommt aus dem Technischen, aus dem Ingenieurswesen, hat gleichzeitig bei Porsche den Bereich Business Relations, also alles, was kommerziell Marketing und so weiter ist, gemacht. Also er bringt eigentlich alles mit und ist deswegen ein klassischer Teamchef. Von daher, McLaren wäre sicherlich eine gute Adresse für ihn. Was hat er sonst so gemacht in seiner Karriere vielleicht? Er war bei BMW Sauber schon mal in der Formel 1. Seine genaue Position weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ging dann mit BMW, weil er kam natürlich eher aus der BMW als aus der Sauber-Ecke, ging dann mit BMW in die DTM. Da wurde ja BMW direkt auf Anhieb mit, ich glaube, Bruno Spengler im ersten Jahr Meister. Und hat die letzten Jahre dann Porsche gemeinsam so ein bisschen als Doppelspitze, wenn man das so sagen kann, mit meinem Landsmann Fritz Enzinger, Porsche zu, ich glaube, es waren 3 Le Mans-Siege geführt, auch der von Nico Hülkenberg, der heute schon mal gefallen ist. Also das ist ein sehr kompetenter Mann, der jetzt in Formel-1-Kreisen vielleicht noch nicht so bekannt ist bei unseren Hörern und auch Lesern. Und ja, wir wissen es noch nicht mit Sicherheit, aber alle Informationen deuten momentan darauf hin, dass es McLaren werden wird. Vielleicht gibt es auch noch eine Überraschung, aber es sieht sehr danach aus, dass er Formel 1 machen wird.
Okay, haben wir das auch aufgeklärt, eine Frage zu Andi Seidel beantworten können. Und ja, noch etwas außerhalb der Formel 1 oder ein Stück weit außerhalb der Formel 1 natürlich, Ole, Race of Champions, auch das gibt es dieses Jahr, hoffentlich ohne Wirbelbruch tatsächlich. Mick Schumacher und Sebastian Vettel werden das Team Deutschland vertreten und das ist natürlich sehr interessant, weil ja einst auch mal Michael Schumacher und Sebastian Vettel für das Team Deutschland Race of Champions gefahren sind und wenn man die Indikatoren rund um Mick Schumacher weiter mit einbeziehen will, könnte das ein weiterer sein.
Ja, definitiv. Das ist natürlich eine super Sache, ja. Also zum einen für Mick, muss man sagen, ist, glaube ich, eine ganz gute Erfahrung. Und er steigt ja dann in den Kreis der besten Fahrer der Welt auf. Ich weiß gar nicht, wer sonst noch antritt. Aber das Feld ist ja schon sehr hochkarätig immer. Es ist natürlich eine reine PR-Veranstaltung, muss man auch ganz klar sagen. Aber es ist natürlich ein wichtiger Schritt. Und es ist natürlich auch, ja, in der Zeit, Ferrari, ja, Sebastian Vettel, das passt natürlich ganz gut zusammen, sagen wir mal so. Und es ist eine gute Sache, weil das Team Vettel Schumacher war ja beim Race of Champions, ich verfolge das ehrlich gesagt absolut gar nicht, aber es war ja immer sehr erfolgreich. Das muss man ja ganz klar sagen. Und das wäre natürlich eine schöne Geschichte, wenn man da anknüpfen kann. Ja, ist ja Formel 3 Meister geworden. In Macau ließ er jetzt auch nicht so schlecht, muss man ganz klar sagen. Von daher eine gute Sache. Und was du richtig sagst, ist ein weiterer Indikator. Und wer immer noch nicht dran glaubt, Mick Schumacher wird in der Formel 1 fahren, auf Gedeih und Verderben. Auf jeden Fall wird das passieren. Vielleicht ersetzt er ja dann Kimi bei Sauber.
Aber erstmal, Christian, die Frage natürlich, was ist so dein Gefühl? Wird er 2019 in der Formel 2 starten, Mick Schumacher?
Zumindest wäre das der logische Schritt in seiner Karriereleiter, weil in der Formel 3, was soll er da noch machen? Da kannst du nur verlieren, nachdem du da Meister warst. Rein theoretisch wäre Japan und Super Formula auch ein Thema, weiß ich nicht genau. Man weiß ja, dass die Familie Schumacher und Sabine Kehm, die sich auch um Mix-Karriere kümmert, sehr eng mit Joe Todt auch vernetzt und man kann, glaube ich, in dem Fall sogar von befreundet sprechen ist. Und Joe Todt ist nona ein Verfechter dieser klaren Formelstruktur, also Formel 4, Formel 3, Formel 2, Formel 1. Von daher, ich glaube schon, dass der Weg in Richtung GP2 oder Formel 2 gehen wird. In Sachen Team wird sich ein Mick Schumacher wahrscheinlich auch keine Gedanken machen müssen, dass er da nicht wo konkurrenzfähig unterkommt. Mich würde alles andere überraschen. Ich glaube, dass man auch die Möglichkeit gehabt hätte, hätte man das gewollt, schon Formel 1 zu machen, weil Formel 3 Meister direkt in die Formel 1 gehen, das ist nicht komplett unrealistisch, aber so wie ich Sabine Kehm einschätze und das ganze Umfeld von Mick Schumacher einschätze, sehr aus der Ferne, das möchte ich an der Position betonen, glaube ich, dass die ihm noch Zeit geben werden, dass er sich jetzt in der GP2 oder Formel 2, ich sage immer noch GP2, wie man merkt, auf die Formel 1 vorbereiten wird, dass man ihm vielleicht irgendwo einen Test, Ersatzfahrer, Simulator, wie auch immer, Erfahrungsschnupperprogramm suchen wird. Vielleicht sogar noch ein zweites Jahr dann, weil auf Anhieb die Formel 2 zu gewinnen oder da auch aufs Meisterschaftspodium zu fahren, ist gar nicht so einfach. Sollte man nicht unterschätzen. Also ja, nächstes Jahr absolut nicht vorstellbar, dass er schon Formel 1 fahren wird. Irgendwann, da bin ich bei Ole, auf Gedeih und Verderb.
Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann gleich kümmern wir uns tatsächlich um den großen Preis von Abu Dhabi und den wichtigen Fragen rund um dieses letzte Formel 1 Rennen der Saison 2018. Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports auf meinsportpodcast.de. Interception.
Touchdown!
Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof.
Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions.
Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch herzlich zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Abu Dhabi steht an und in unserer Telegram-Gruppe gab es eine, wie ich finde, sehr wichtige Frage und deswegen sind wir ja einfach noch so wenig auf dieses Rennen tatsächlich eingegangen, denn es geht ja um nichts mehr. Die Weltmeisterschaften sind entschieden. Wir können uns eigentlich nur darauf freuen, einfach nochmal ein letztes Mal ein Formel 1 Rennen dieses Jahr zu sehen. Frederik Gieloy, ich hätte gerne 5 Gründe, warum man sich das am Wochenende noch anschauen soll. Und ich bin gespannt, ob wir die 5 Gründe zusammenbekommen, Christian. Hast du erstmal den ersten Grund?
Ja, ein halbwegs stimmiger fällt mir tatsächlich ein. Ganz häufig waren die Rennen, nachdem die Weltmeisterschaft entschieden war, echt spannend und cool. Eben weil es um nichts mehr ging und die relativ frei von Verpflichtungen gefahren sind. Das war es dann so. Und wird man sich jetzt live vor Ort anschauen können, dann gäbe es noch einen Grund, nämlich dass diese Yas Marina Circuit vor den Toren der Stadt Abu Dhabi, ich weiß nicht, wie weit die Stadt inzwischen rausgewachsen ist, seit ich das letzte Mal da war, aber weil das wirklich ein spektakuläres Setting ist und es kommt im Fernsehen genauso rüber, wie es ist. Auch der Paddock ist echt toll, der ist nicht zu groß, aber klein und überschaubar, sehr schön mit, wenn man auf die Rückseite des Paddocks geht, auch direkt die Boote, also so klein Monaco da, das ist natürlich einfach echt cool und wer sich das leisten kann, das sind wahrscheinlich nicht viele, der kann dann auch in die Ferrari World gehen, meistens ist da noch ein Riesenkonzert, also Abu Dhabi, jetzt mal abgesehen davon, ob man dieses Land unbedingt fahren muss, um Urlaub zu machen, das ist jedermanns persönliche Entscheidung. Aber grundsätzlich von dem, was man da geboten bekommt, ist es eigentlich eine coole Location.
Ja, dann, was Lars Fleming sagt in unserer Starting with F1 Fans Facebook-Gruppe, ist tatsächlich das, was mir zu Abu Dhabi auch einfällt, nämlich die Strecke an sich hat kaum spannende Rennen produziert in den letzten Jahren, Ole. Ne? Also, klar, in Sachen WM gab es die ein oder andere spannende Entscheidung in Abu Dhabi, Sebastian Vettel, Nico Rosberg auch, wo man sich dann auch als Deutscher freuen konnte, dass deutsche Formel-1-Weltmeister wurden, aber sehr oft hat man über den Umbau der Strecke nachgedacht, muss man da ansetzen oder muss man einfach das ganze Ole so sehen, wie es ist, nämlich ein schillerndes Formel-1-Finale an einem Ort, wo im Normalfall, muss man ja tatsächlich sagen, die Messe eh schon gelesen ist, bis man überhaupt zu diesem Rennen kommt.
Ja, ist übrigens ganz interessant. Es gibt mittlerweile ja 21 Rennen. Die WM ist trotzdem nach 16 oder 17 Rennen entschieden, so wie früher. Ja. Also dann weiß ich nicht, ne, warum es den dann noch gibt. Also die Atmosphäre, das ist natürlich super, muss man ganz klar sagen, mit dem Nachtrennen. Und es ist schon alles sehr schick da. An sich ist die Strecke ja auch gar nicht so schlecht, aber sie produziert halt keine coolen Rennen. Und selbst die WM-Entscheidungen von Sebastian Vettel 2010 und 2016 von Nico Rosberg waren keine spannenden Rennen. Das war natürlich spannend zu sehen, ob sie denn tatsächlich Weltmeister werden, aber es waren keine spannenden Rennen. Also das,
Der Rosberg finde ich irgendwie schon, das hat schon ein bisschen was gehabt. Es war halt sehr taktisch, ja, aber nicht unspannend, finde ich.
Gut, okay. Es war, aber ich weiß nicht, ob es spannend gewesen wäre, wenn man jetzt nicht. Gut, es war schon spannend, muss man sagen, aber es ist nicht viel passiert. Also es war nicht in dem Sinne spannend und mir war es auch klar, dass er das nach Hause fährt und dass Sebastian Vettel dann Teufel tut, ihn zu überholen. Ja? Da müsste man übrigens Sebastian Vettel fragen, ob er ihn mit Absicht damals nicht attackiert hat. Das würde mich sehr interessieren. Aber ich bin gespannt. Es wurden ja nach 5 Gründen gefragt. Also ein Grund ist natürlich, wer gewinnt. Ja, das ist schon immer mal ein Grund. Schafft Valtteri Bottas noch einen Sieg? Ja, als einziger der beiden. Als einziger der 6 Top-Piloten ist er noch ohne Sieg, schafft vielleicht Daniel Ricciardo noch einen Sieg, ja, oder Kimi Räikkönen, der Noriaki Kasei der Formel 1, wie ich immer sage, dann noch einen Grund, schafft es sauber noch an Force India vorbeizugehen, das sind nur 6 Punkte um Platz 7, ja, also sind wir alle gespannt drauf, dann wird es auch schwierig, genau, was ist hier mit Brandon Hartley und Stoffel van Dorn, schafft Stoffel van Dorn es noch, nochmal Fernando Alonso in der Qualifikation zu schlagen. Sergej Sirotkin, ja, man weiß es nicht. Und natürlich, auch ein guter Grund, die Pressekonferenz, in der nämlich tatsächlich Esteban Ocon und Max Verstappen sitzen werden, wie ich auch schon vor 2 Wochen hier angekündigt habe, da ist auch ein Grund einzuschalten. Sonst, ja, vielleicht wäre es ein Grund einzuschalten, um mal zu gucken, ob es dieses Mal spannend wird.
Ich frage mich,
kann natürlich sein.
Ob in der Pressekonferenz Walter Costa zugegen sein wird.
Das weiß ich natürlich nicht. Aber Fernando Alonso. tatsächlich, Fernando Alonso, ich habe es gerade nämlich offen gehabt. Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Lando Norris und George Russell in Teil 1, in Teil 2, Esteban Ocon, Kimi Räikkönen, Max Verstappen und Sebastian Vettel. Also Esteban Ocon und Max Verstappen sitzen nicht nebeneinander, sind getrennt.
Okay,
das muss man ganz klar sagen. Ja, wird doch ganz unterhaltsam. Guck mal, die Kubica-Bekanntgabe, die kommt Donnerstag wahrscheinlich. Also ist doch alles angerichtet.
Pass auf.
Wir halten es ja, ich halte es ja mit, also vielleicht sollten wir die Van Dorn-Challenge erweitern.
Auf?
Und zwar am Handy geht es ja, dass man mehrere Onboards einstellen kann. Und dann machen wir einfach eine Challenge. Ihr guckt das Rennen bitte aus der Onboard von Stoffel Van Dorn, ja, und aus der Onboard von Sergej Sirotkin und aus der Onboard von Brandon Hartley. Ja, für die richtigen Hardcore-Fans.
Gott. Und dann haben die alle drei einen Startunfall gemeinsam. Und dann ist
ganz
es schnell
genau
vorbei. Christian, welche Felgen fährt Mercedes eigentlich in Abu Dhabi?
Das ist die spannende Frage Nummer 5. Haben wir 5 spannende Sachen geklärt? Könnt ihr also alle gucken?
Ja, nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Oh.
Eigentlich ist jetzt wurscht, weil jetzt haben sie eh alles gewonnen. Jetzt könnten sie auch wieder die mit Loch fahren und schauen, ob Ferrari noch protestiert.
Ja. Und dann werden die Punkte abgezogen. So schafft es Sebastian Vettel doch noch am grünen Tisch zur Weltmeisterschaft. Das wäre es doch. Habausang Farm, sie fragt, kommen sich Verstappen und Ocon nochmal in die Quere? Ja, das wäre natürlich eine Geschichte für sich.
Ja, also das wäre natürlich... Aber nein.
Aber diese ganze Geschichte ist ja super aberwitzig, auch wie die noch gelaufen ist im Nachhinein. Ne? Und auch das Ganze, was dann noch veröffentlicht worden ist mit unzensiertem Ton und Boxenfunk. Naja, ja, seien wir mal ehrlich, also dieser große Preis von Abu Dhabi ist wirklich ein schöner Abschluss. Ich glaube, wir können uns alle darauf freuen, auch einfach nochmal Formel 1 zu gucken. Ich muss aber zugeben, Christian, ich weiß nicht, wie es dir da ging. Und Ole, du sollst ja bitte auch gleich was zu sagen. 21 Rennen ist dann doch ein Brett. Ne? Und gerade wenn jetzt die Luft raus ist, klar, die Weltmeister sind bekannt, da ist es dann tatsächlich so, dass ich mir jetzt gerade in diesem Moment wünsche, vielleicht ist es ein unpopulärer Wunsch, aber weniger Rennen im Rennkalender, weiß nicht, ob das der Qualität der Formel 1 nicht eher zuträglich wäre.
Sehe ich genau wie du. Ich glaube, ich habe das auch schon ein, zwei Mal gesagt, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich sehe es genau wie du. Ich glaube, dass so 16, 17 Rennen, das war ein perfekter Kalender, weil, was man nicht vergessen darf, da spreche ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen aus der Position des Journalisten raus oder aus den Medienschaffenden raus. Die Formel 1 hat so unfassbar viele Geschichten, die man eigentlich gut erzählen kann. Aber dadurch, dass es so viele Events gibt, kommt man gar nicht mehr dazu, zwischen den Rennen wirklich alle Geschichten ordentlich zu erzählen. Und ich glaube, dass ein bisschen mehr Exklusivität der Formel 1 gut tun würde, weil wir haben das ja auch beobachtet bei der Champions League. Ja, das war irgendwann mal, war es noch so, dass das nicht jede Woche 4 Spiele waren. pro Mannschaft wohlgemerkt. Also ich übertreibe natürlich gnadenlos. Aber die Champions League war, glaube ich, auch mal attraktiver als da noch nicht so eine Übersättigung gab, weil heute guckt ja, natürlich die Fußballfans gucken das alle und die Fans ihres Vereins auch, aber die, die jetzt keinem Verein irgendwie speziell folgen, die steigen da irgendwo ab frühestens Viertel, Halbfinale ein oder gucken so wie ich ohnehin nur das Finale. Und ich glaube, die Formel 1 wäre ganz gut beraten, wenn man sagt so, wir machen das ein bisschen exklusiver, wir schrumpfen den Kalender zusammen, wir schauen aber, dass wir genug Content generieren, der auch zwischen den Rennen die Fans, die so daran interessiert sind, dass wir das auch gut versorgen und die Geschichten, die gibt's, zweifellos, da tragen auch Formate wie dieses dazu bei, im Übrigen, also Starting Grid oder auch das, was die FOM selbst macht mit Beyond the Grid, ist auch ein hervorragendes Format, absoluter Fan davon. Und da gibt es ja auch den einen oder anderen interessanten Ansatz. Ich weiß nicht, Kevin, ob du da die Brücke schlagen möchtest hin, wo wir von unseren Hörern auch schon Ideen gehört haben, wie man den Kalender vielleicht wieder ein bisschen kleiner gestalten könnte.
Ist definitiv richtig. Willst du es jetzt noch besprechen? Sollen wir es jetzt noch machen?
Ich finde das tatsächlich cool, weil, also vielleicht erzählst du kurz, was die Idee ist und ich sag dann was dazu.
Ah, ich muss es gerade selber erstmal aufrufen.
Die Mail ist sehr lang.
Ansonsten kann ich es sinngemäß wiedergeben, weil die Idee, deswegen habe ich auch direkt gesagt, können wir gern drüber sprechen. Ja. Das ist etwas, was ich ohnehin in der Kolumne mal unterbringen möchte, weil genau der Gedanke, den der Leser hatte, den habe ich auch schon eine ganze Weile.
Ich rufe es gerade mal auf. Und zwar ist das die Idee von Sven Stawitzki gewesen.
Leserhörer, ja.
Er sagt, die Grundlage dieser Idee ist das Interesse vieler neuer Länder an einem Grand Prix und die Probleme, die viele aktuelle Formel-1-Veranstalter und andere mit den Kosten eines Grand Prix haben, sowie die ewige Diskussion über Anzahl der Rennen pro Jahr und die damit einhergehende Belastung der Teams. Meine Idee wäre, eine Saison auf 20 Rennen zu beschränken und auf einen Kalender auf 2 Jahre zu planen. Somit stünden auf 2 Jahre gesehen also 40 Grand Prix an. Anstatt diese Rennen auf 20 Länder zu teilen, könnte man doch stattdessen einige etablierte Rennen wie beispielsweise Spa, Monaco, Singapur, Monza, Suzuka und weitere wie gehabt jährlich austragen. Dies könnte man zum Beispiel bei 10 Rennen machen. Man hätte dann pro Jahr noch 10 weitere Grand Prix, die man an Länder geben könnte, die A, sowieso schon Probleme haben, die Kosten für ein jährliches Rennen aufzubringen und B, die neu in der Formel 1 Welt sind und sich erstmal behaupten müssen. Und er hat noch sehr, sehr viele weitere Punkte. Das war jetzt nur eine kleine Grundlage, um seine Idee zu verstehen. Das hat er per Mail an kevin.scheuren@meinsportpodcast.de geschickt. Könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne machen. Christian, du hast dir da Gedanken drüber gemacht und es ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Idee gewesen, die wir schön fänden, wenn Liberty sie so aufnehmen würde, wie wir sie besprechen, wie Sven sie auch sieht, denn ich glaube, das ist etwas, was viele Leute umtreibt und ja, deine Meinung dazu gerne.
Ja, ich kann fast alles unterschreiben, was der Hörer sagt, mir nochmal einen Namen.
Sven,
nicht mein Kollege Sven Heiding, aber Sven kann ich mir merken. Also was Sven geschrieben hat, ich kann fast allem was abgewinnen. Er hat nur einen logischen Fehler drin, nämlich mit der Feststellung, dass zum Beispiel Hockenheim jetzt 25 Millionen zahlt für den Grand Prix. Im Übrigen stimmen die 25 Millionen nicht ganz, aber es tut auch gar nichts zur Sache. Und dass sich das einfach halbiert und dadurch die halben Kosten da sind, wenn jetzt Hockenheim nur alle 2 Jahre stattfinden würde, zum Beispiel in einer Rotation mit Spielberg. Die Rotationsidee prinzipiell finde ich toll. Wo es natürlich ein bisschen kurz gedacht ist, nur alle 2 Jahre ein Grand Prix zu haben, heißt natürlich auch nur alle 2 Jahre Einnahmen zu haben. Also es geht ganz grundsätzlich, glaube ich, mal darum, dass man sagt, Grand Prix sollten auch für den Promoter nach Möglichkeit irgendwie positiv zu bilanzieren sein. Ansonsten ist alle 2 Jahre einen Riesenverlust zu schreiben zwar weniger schlimm, als das jedes Jahr zu tun, aber es ist immer noch scheiße. Also soweit ein ganz kleiner Logikfehler drin. Ansonsten glaube ich, dass die Argumentationslinie stimmt, dass du sagst, okay, wenn du nur alle 2 Jahre zum Beispiel in Hockenheim fährst, hast du wahrscheinlich ein paar mehr Fans, weil sich eher Hardcore-Fans alle 2 Jahre das Ticket leisten würden für vielleicht auch eine Frau und Kind als jedes Jahr. Und ich habe angefangen, über dieses Rotationskalendersystem nachzudenken, als Cyrilla Bittebuhl der Erste war, der gesagt hat, lass uns doch nur noch 15 Rennen fahren. Weil wir als Formel 1 Mitarbeiter, Fahrer, Teamchefs, wie auch immer, wir sollen ja auch Freude ausstrahlen an dem, was wir tun. Und wir sollen nicht ermüdet in die Kamera reingucken und eigentlich lustlos wirken. Und das geht nur mit weniger Rennen. Was er dann vorgeschlagen hat, war auch, wenn du weniger Rennen hast, und weniger Platz hast, einfach für Länder, hast du ein Marktprinzip, das greift, nämlich, dass der Einzelne möglicherweise bereit ist, mehr zu zahlen, um in diesen elitären Kreis aufgenommen zu werden. Und das ist dann, wo Svens Idee meiner Meinung nach echt ganz attraktiv sein könnte, dass man halt sagt, okay, man pickt sich, weiß nicht, wie viele sind es, 5, 6, 7, 8, die absoluten Klassiker raus, die du als permanente Station im Rennkalender lässt, und alle anderen 10 oder wie viel auch immer man dann halt macht, rotierst du halt durch, und dann fährst du 2019 in Spielberg und 2020 in Hockenheim, auch so ein bisschen regional gebündelt, fährst einmal in Bahrain, einmal in Abu Dhabi, nur so als Beispiel. Also ich glaube, da könnte man was Schönes draus machen. Du kannst in ganz vielen Ländern der Welt fahren, kannst vielleicht sogar noch irgendwie eine Art Grand-Slam-Wertung oder so machen für die Klassiker, die permanent da sind, so Vier-Schanzentournee auf Formel 1. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten, und insofern finde ich dieses Konzept oder diese Idee grundsätzlich auch super toll und super spannend.
Ole, du hast ja auch ein paar Gedanken dazu gemacht?
Ja, das wäre natürlich das große Comeback von Sven Hannawald, das ist ganz klar, wenn es diese Vier-Strecken-Tournee gäbe. Ja, an sich ist die Idee natürlich nicht schlecht, ja, dass man sagt, man nimmt einen Stamm an Rennstrecken und tut dann einige dazu, weil es natürlich dann auch Chancen gäbe für Länder natürlich, die jetzt nicht so betagt sind. Wobei, da muss ich auch ganz klar sagen, die Strecken, die hier genannt wurden, also Spa, Monaco, Suzuka etc., ich glaube nicht, dass die in diesem Kreis wären. Ich glaube, dass das eher die Strecken wären, wo man dann alle 2 Jahre fährt, auch wenn das hart klingt. Aber ich glaube, seitens Liberty würde man dann natürlich eher Abu Dhabi, Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, China, wo ja übrigens der 1000. Grand Prix stattfindet, Baku, Monaco, das könnte ich mir noch vorstellen, Hanoi vielleicht, etc. Ich glaube, diese Sachen wären dann eher dabei. Aber an sich ist die Idee natürlich nicht schlecht. An sich ist die Idee auch gut, dass man sagt, man kürzt den Kalender radikal. Ja? Ich glaube, das hätte was für sich. Das wäre natürlich entgegen dem Trend, ja, was wir in anderen Sportarten sehen. Also Fußball, ich glaube, es wird jedes Jahr ein neuer Fußballwettbewerb eingeführt. Ja?
Ja,
es
gibt unfassbar. So viel Fußball. Und man kriegt jetzt ja diese Nations League zum Beispiel schon fast gar nicht mehr mit. Ja, also es wird so eine
Überflutung
von Zeug.
Vielleicht gibt es ja auch die Formel 1 Nations League. Dann. Ich weiß es nicht. Aber da gibt es natürlich so Kracher wie Mazedonien gegen Gibraltar. Das ist natürlich herrlich. Also das wäre natürlich ein Trend dahin entgegen. Ich glaube es aber nicht, ehrlich gesagt. Aber es gibt natürlich eine Grenze, ja. Wobei man muss natürlich auch sagen, in der NASCAR gibt es auch 36 Rennen. Gut, die sind nur in den USA. Es ist, glaube ich, eine Frage des Wies. Ja? Ich glaube, es liegt nicht unbedingt an den 21 Rennen. Ja? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es reicht jetzt auch, genauso wie letztes und vorletztes Jahr auch. Es reicht wirklich. Aber es liegt halt auch daran, dass das extrem weit auseinandergezogen ist. Ich meine, die Saison beginnt irgendwann Mitte März, und ich bin immer ganz ehrlich, daran kann sich kein Mensch mehr erinnern. Ja, also es ist so weit weg, und das ist auch gar nicht, witzigerweise ist es ja auch gar nicht relevant eigentlich für den Verlauf der Saison oder für das Endergebnis, was am Ende dabei rauskommt. Vielleicht kann man den Kalender ja dann eher so legen, wenn man mehr Rennen hat, dass es logistisch alles näher beieinander liegt, also das, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, also du bist erst in Asien 3 Monate, dann bist du irgendwie 3 Monate in Europa, dann bist du 3 Monate in Amerika etc. Und dann könntest du theoretisch mehr Back-to-Back-Rennen machen und so natürlich die Zeit kürzen, also dann würde die Saison vielleicht wieder nur von März bis Oktober gehen oder anders, ja, das wäre schon vom Empfinden her ein großer, großer Unterschied. Aber natürlich hat die Idee mit weniger Rennen hat auch Charme, dann wäre es natürlich sehr elitär, und dann geht es auch in jedem Rennen um was. Dann wird allerdings nicht jedes Rennen spannender, das kann ich auch schon mal sagen, weil das war früher nämlich auch nicht so. Also ich fände, also ein paar Rennen, so 2, 3 Rennen könnte man kürzen. Wir haben, glaube ich, auch schon mal über diese Rochade der Rennstrecken gesprochen. Vielleicht wird es auch eines Tages kommen, dass gerade in Europa, es betrifft nur die Rennen in Europa, ja, so Rennen wie Abu Dhabi, die sind finanziell sowas von abgesichert, oder auch Bahrain oder was weiß ich was, also es ginge nur um die Traditions-Grand Prix, die auf kurz oder lang aussterben werden, das ist, glaube ich, auch dem, ja, auch der Zeit einfach geschuldet, deswegen, da wird es halt drum gehen, aber ja, Also die Idee ist gut. Ich glaube nicht, dass sie umgesetzt wird. Wir werden es mal sehen. Ein paar Rennen weniger werden gut. Aber sind wir mal ganz ehrlich, in der MotoGP sind es auch schon 19.
Das stimmt, das stimmt.
Aber bald geht ja die Formel E los, Freunde. In Riyadh. Ohne Pascal Wehrlein. Dafür aber mit Stoffel van Dorn.
Warum ist
ja, und es gibt sieben Frauen, die Formel E Testfahrer
genau.
werden. Natürlich nicht in Riyadh, obwohl da Frauen auch Auto fahren dürfen jetzt, aber da wird das natürlich nicht passieren. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. 15. Dezember, sorry.
Frau Calderon ist da auch dabei. Darf auch Test richtig. Fahren. Christian, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, die ich noch stellen wollte. Warum zum Teufel darf Pascal Wehrlein in Saudi-Arabien nicht fahren?
Ja.
Es ist so, er hat ja einen Mercedes-Vertrag bis zum 31. Dezember. Und Mercedes stellt ihn nicht frei. Das ist die kurze Version der Geschichte. Es gibt eine längere. Beide Seiten haben da unterschiedliche Meinungen dazu. Ich weiß nicht genau, was gewollt wird, dass da in der Öffentlichkeit ist. Ich glaube, man diskutiert gerade drüber, ob es nicht doch noch eine Einigung gibt. Selbst wenn die jetzt aber schaffen, steht irgendwie Mahindra dann doof da, weil was machen die? Die haben den Rosenquist eigentlich schon bestätigt. Ja. Und müssten dann den Rosenquist wieder rausschmeißen und das auch irgendwie argumentieren. Also alles ein bisschen verfahren und verworren. Wer da wofür verantwortlich ist, weiß ich nicht genau. Nach dem heutigen Stand der Dinge, so wie es nach außen aussieht, muss man irgendwie sagen, ob Mercedes das jetzt so wehtut, dass man den Pascal Wehrlein irgendwie da in die Karrieresuppe spucken muss, weiß ich nicht, ob das nötig ist, ob das so ein großer Konzern wie der Daimler-Konzern nötig hat. Ja, aber da soll sich jeder selbst seine Meinung bilden. Ich hoffe, dass wir irgendwann Klarheit über die Umstände haben.
Kannst du dir vorstellen, jetzt einfach nur... Ja, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich mehr Informationen als wir, logischerweise, aber dass Mercedes da das Problem hat, dass, es kann ja eigentlich kein Problem für die sein, dass es in Saudi-Arabien stattfindet. Das kann ich, weil da würde man ja das HWA-Team, also gut, das hängt ja noch nicht so ganz mit Mercedes zusammen, ne? Dann würde man das ganze
Team ja, dort, da also lassen. Klar heißt das HWA, aber es ist im Grunde genommen Mercedes. Es wird ja auch das Mercedes-Werksteam werden. In Zukunft, nee, damit hat das mit Sicherheit nichts okay. zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass halt ein bisschen eine Retourkutsche ist, weil man weiß ja, das hat Uli Fritz auch bei uns mal erzählt, also der DTM-Teamchef und der HWA-Chef, dass man eigentlich Pascal Wehrlein einen Dreijahresvertrag angeboten hatte für die Formel E bei HWA beziehungsweise dann auch für Mercedes. Pascal hat das dann abgelehnt, weil er sich Chancen ausgerechnet hat, in der Formel 1 zu landen. Das hat ja leider nicht so geklappt, wie er sich das ausgemalt hat. So, und jetzt fährt er halt für einen Konkurrenten von Mercedes auf Mahindra. Ich verstehe, dass man bei Mercedes darüber nicht super glücklich ist, dass das so gelaufen ist, aber ihm da jetzt Steine in den Weg zu legen, ob das unbedingt nötig war, möge sich jeder sein Urteil darüber bilden.
Okay, sind gespannt. Vielleicht kommt Pascal ja mal in die Sendung. Vielleicht können wir mit ihm tatsächlich auch mal drüber sprechen. Würde uns sehr freuen. Übrigens, wir hatten ja vor ein paar Wochen mal Gerd Berger großmundig angekündigt, beziehungsweise mal angedeutet, dass wir ihn gerne in die Sendung holen wollen. Christian, müssen wir leider sagen, das wird nichts.
Ja, das hat sich der Herr Gerhard Berger leider anders überlegt. Warum auch immer. Ich möchte da jetzt nicht irgendwo hintreten, aber sehr schade, wenn man erst Zusagen macht und die dann nicht einhält. Bedauere ich sehr. Ich hoffe, dass es zu einem späteren Zeitpunkt irgendwann mal klappen wird.
Genau. Ja, mehr können wir dazu auch nicht sagen. Wir sind aber trotzdem für den Winter, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wir werden auch noch mit Gästen hier sprechen, auch mit namhaften Gästen. Wir werden jetzt einfach mal keine Namen mehr ankündigen, weil es bringt einfach nichts. Am Ende enttäuschen wir euch nur und das wollen wir nicht. Deswegen seid
sicher. Außer natürlich Sergei Sirotkin.
Der kommt mit Sicherheit. Ja, aber wir machen noch einiges im Winter. Wir werden Saisonrückblicke machen, wir werden Awardshow machen, wir werden Awards verteilen, auch mit eurer Hilfe in unserer Starting with F1 Fans Facebook-Gruppe, in unserer Telegram-Gruppe sicher auch, werden wir da eure Meinungen mit einfließen lassen, wer denn am Ende die Awards gewinnen wird. Also haltet da Augen und natürlich Ohren offen und wir beenden diese Sendung erstmal natürlich mit dem Tippspiel. Wir tippen auf die Pole Position und die ersten drei beim großen Preis von Abu Dhabi, dem Saisonfinale der Formel 1 2018. Ole, du fängst an.
Boah, also das ist, ja, ich habe es ehrlich gesagt schon wieder ganz vergessen, dass man noch tippen muss, dass dieses Rennen tatsächlich stattfindet. Pole Valtteri Bottas, sage ich. Und es gewinnt. Wer gewinnt denn? Ich habe keine Ahnung, wer gewinnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage, es gewinnt Kimi Räikkönen vor Lewis Hamilton und Sebastian Vettel.
Christian, was glaubst du?
Ich habe keine Ahnung, echt. Ich habe diesmal wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich sage jetzt nochmal, ich glaube, ich habe es ja auch beim letzten Rennen schon gesagt, Pole und Sieg, Max Verstappen, einfach weil der gerade eigentlich ganz, ganz gut unterwegs ist. So. Zweiter Valtteri Bottas und dritter Kimi Räikkönen.
Okay, ich sage, ja, Max Verstappen, Pole und Sieg auch. Sage auf Platz 2 landet Lewis Hamilton und auf Platz 3 Sebastian Vettel, sodass die beiden dann auch nochmal am Ende der Saison gemeinsam auf dem Podium stehen.
Ja, wobei vielleicht gewinnt auch Vettel, kann ich mir irgendwie so bauchgefühlsmäßig auch vorstellen und nimmt dann den Schwung mit und nächstes Jahr stellt er dann auf 5-5.
Na, mal abwarten, ich sehe das noch nicht. Aber wirklich beenden wollen wir die Sendung natürlich erstmal mit der Information, wann sind die Sessions? Erstes freies Training am Freitag. Ich werde es mir nie merken können, wie ich das dann wirklich ausspreche. Erstes freies Training am Freitag um 10 Uhr deutscher Zeit. Zweites freies Training am Freitag um 14 Uhr. Drittes freies Training, mein Gott, Samstag um 11 Uhr, Qualifying um 14 Uhr und Rennen Sonntag um 14.10 Uhr. Alles natürlich auch im Live-Ticker auf Formel1.de nachzulesen. Da empfehle ich euch sowieso jeden Tag diesen Live-Ticker aufzurufen. Es lohnt sich wirklich sehr. Die Redakteurinnen und Redakteure von Christian geben sich da wirklich sehr viel Mühe. Und ja, wir sind natürlich am allermeisten Fans von Maria Reier, da sie Starting Grid immer wunderbar einbindet in die Live-Ticker. Also vielen Dank, Maria, an dieser Stelle. Du hörst diesen Podcast, ich weiß das. Ne? Und mit ein paar Worten von euch.
Grüße,
ne? Christian, willst du auch grüßen?
Ja, immer. Hi Maria. Servus Maria, du verstehst da meinen Dialekt.
Sascha Metz in unserer Starting Grid Telegram-Gruppe @StartingGrid kommt dazu, wenn ihr möchtet. Christian ist jetzt auch da, er ist gerade beigetreten. Ich habe diese Saison einfach nur genossen, war meine erste mit dem Starting Grid Podcast, was mich der Formel 1 definitiv näher gebracht hat und ich langsam zum Hardcore-Fan werde. Der Triple Header war für mich der Himmel auf Erden. Ich freue mich auf das letzte Rennen. Benedikt fügt hin, da kann ich mich nur anschließen, ich folge die Formel 1 schon seit Jahren, aber so intensiv und mit so guten Hintergrundinfos macht es noch viel mehr Spaß. Der Podcast versüßt das Pendeln und eine iTunes-Rezension haben wir auch noch vom V8-Schrauber. Guten Tag, ich bin leider erst zu Saisonende auf diesen Podcast gestoßen, aber er hat mir sehr viel Freude bereitet. Samba der Emotionen war wirklich unterhaltsam. Auch, dass ihr euch nicht ganz so ernst nehmt, macht die Sendung sehr locker. Bitte in diesem Stil weiter. Der guckt wie Boris Becker am Geldautomaten. Also dieser Witz, Ole, der hat gesessen.
Ja. Ich merke das schon.
Ja. Nächste Woche hören wir
uns. Mal gucken, wer dann am Sonntag, wie Boris Becker am Geldautomaten guckt. Also auf jeden Fall, weil er es immer tut, Brandon Hartley. Der mir auch richtig auf den Sack geht. Ich bin auch froh, dass, wenn der weg ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie der sich da immer jedes Woche vor die Kamera stellt und erzählt, wie geil er eigentlich ist und wie scheiße Toro Rosso ist. Also kann ich mir nicht mehr angucken, beim besten Willen.
Vielleicht verabschieden wir uns dann nächste Woche von ihm. Wir werden nächste Woche auf jeden Fall auch Max Meinungs Mail einbringen. kevin.jordan@meinsportpodcast.de, wenn ihr mir eine Mail schreiben wollt mit Themenvorschlägen, Fragen. Er hat sich über das Thema Motoren Gedanken gemacht. Das besprechen wir nächste Woche. Markus Kramberger hat in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe auch eine sehr interessante Diskussion losgetreten, was den Fahrervergleich für 2019 in Bezug auf die Top-Teams hat. Das werden wir natürlich besprechen. Und nächste Woche also hier wieder Starting Grid, das Formel-1-Magazin, auf meinsportpodcast.de. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Christian immer voll fürs Mitmachen heute.
Bitte gerne, hat Spaß gemacht.
Finde ich auch. Mein Name ist Kevin Scheuren. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche hier auf diesem wunderbaren Kanal wieder. Empfehlt uns bei euren Freunden, bei allen Formel 1 Fans, die es so gibt, dass Starting Grid für euch am Start ist, dass wir euch ja auch nächste Saison natürlich auf die Formel 1 einstimmen werden, ausstimmen werden und unterhalten werden, informieren werden, was auch immer ihr von uns am ehesten erwartet und wollt. Rezensiert uns bei iTunes, gerne mit 5 Sternen. Und ach ja, das Formel 1 Tippspiel. Da wurden wir von Reifen Reinschmidt gefragt, was denn der Gewinn sein wird. Wir können es immer noch nicht sagen. Also
wie war der Name? Reifen Reinschmidt? Das klingt doch irgendwie nach einem Reifenhändler, oder? Da könnte man doch einen Satz Winterräder oder so machen.
Habe ich auch gesagt. Ihr habt gesagt, er kriegt einen Reifensatz als Gewinn.
Thomas,
also nur er. Nein, muss man natürlich sagen, er ist Thorsten heißt er, glaube ich, ne?
Thorsten
Reinschmidt,
oder?
Thomas Reinschmidt, ja, ist das gleich. Ja. Thomas Reinschmidt teilt vor jedem Rennen konsequent seit Anfang der Saison, glaube ich, auch in anderen Gruppen übrigens,
ja,
die Anzahl der Reifensätze für die einzelnen Fahrer. Gibt es immer eine schöne Grafik und die wird immer in der Gruppe geteilt von ihm.
Und deswegen ist der Reifen Reinschmidt. Aber Spaß beiseite. Wir hatten einen Preis als Idee, der hat sich aber nicht verwirklichen können. Deswegen habt Geduld. Es wird auf jeden Fall einen Preis geben. Mein Gott, seid nicht immer so gierig auf Preise. Gut, wir haben es angekündigt, zugegebenermaßen. Deswegen wird es was geben, aber bei Zeiten. Es tut uns leid, dass das alles so ein bisschen hektisch wurde oder nicht so zustande gekommen ist, wie wir uns das gewünscht haben. Aber es wird was kommen. So, das war's für Starting Grid für diese Woche. Das letzte Wort hat wie immer Ole Waschka.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein letztes Mal, ja, geht's wieder los. Es geht, sind wir ehrlich, um nichts mehr. Aber wir haben euch natürlich trotzdem mindestens fünf Gründe genannt, warum ihr Sonntag einschalten müsst und natürlich auch am Samstag und am Freitag, weil es gibt nichts Geileres als das zweite freie Training in Abu Dhabi. Ja, wenn es um nichts mehr geht, sind wir ganz ehrlich. Und es ist das letzte Rennen von Fernando Alonso, von Stoffel van Dorn, von Sergei Sirotkin, von Marcus Ericsson und von Brandon Hartley. Und ich glaube, das ist allein schon Grund, da einzuschalten. Und natürlich dann auch nächste Woche. Und bis dahin könnt ihr in unsere Facebook-Gruppe kommen, Starting Grid F1 Fans, oder in unsere Telegram-Gruppe Starting Grid. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins: Keep Racing.
Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the world champion.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.